In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Heute bei mir zu Gast ist der Meister der Töpfe. Er beherrscht das Kochhandwerk wie nur ganz wenige. In meiner Lieblingsstadt Hamburg ist er nicht nur zu Hause, sondern der absolute Sushi-King. Und das bald in der ganzen Welt. Aber nicht nur mit seinen Restaurants punktet er. Inzwischen ist er von der Bildschirmfläche in ganz Deutschland nicht mehr wegzudenken. Als Fernsehkoch, Kochbuchautor und Entertainer zieht er Menschen in den Bann seiner Leidenschaft. Mich hat er schon lange als Fan vereinnahmt und gewonnen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Steffen Hensler.
Vielen Dank für die Einladung, für dieses Pamphlet, muss man
ja
fast sagen.
Ja, es ist ein Pamphlet. Das drucke ich dir nachher aus und nimmst du mir nach Hause. Lieber Steffen, welches ist der Film deines Lebens? Oder ein Film, der dich immer wieder so richtig abholt und...
Neulich wieder geguckt, das Original Point Break, Gefährliche Brandung. Oh.
Also ganz im Ernst, das ist für mich, also hast du, ganz kurz mal, bevor wir über das Original sprechen, hast du dir das Remake gesehen?
Leider.
Aus dem Jahre 2015 mit Edgar Ramirez?
Ja, ich meine, Edgar Ramirez ist ein cooler Typ, aber der Film selber hat sowas von Null Spirit. Das ist eigentlich wie ein Red Bull Sportfilm.
Ey, das ist für mich einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Ja. Diese Szene, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es verdrängt oder vielleicht traumatisiert bin ich davon. Wie dieser Geldtransporter, wird er nicht irgendwie mit irgendwelchen Felsbrocken...
Kann sein, ich habe den Film gesehen und ich habe ihn, glaube ich, komplett auch gestrichen bei mir, weil das war wirklich eine bodenlose Enttäuschung. Das Original, muss man natürlich auch sagen, ist auch von den Darstellern natürlich speziell von Patrick Swayze so gut gemacht.
Bodie.
Aber das Remake ist wirklich, also das ist wirklich atemberaubend schlecht.
Aber lass uns mal lieber über das Original sprechen. Anfang der 90er Jahre, Patrick Swayze und Keanu Reeves. Also man muss dazu sagen, eine Frau hat den inszeniert, Catherine Bigelow.
Ja, die später ja auch einen Oscar gewonnen hat, ne?
Ja, genau. Später einen Oscar hier für Zero Dark Thirty gewonnen. Ja. Und war ja auch mal, das muss man ja auch zugedacht,
die Ehefrau von James Cameron, ne? Also da schließt sich der Kreis.
Ja, genau. Ja. Aber was findest du an diesem Film immer noch so geil?
Ich finde die Erzählweise erstmal gut von damals, dass man sich für gewisse Dinge einfach ein bisschen Zeit gelassen hat. Und der Fokus war jetzt nicht darauf, dass man geile Surfbilder hat und so, die du auch hattest. Aber der Film hat Spirit, finde ich. Den guckst du und du willst Banken überfallen und du willst
surfen gehen.
Patrick Swayze, das ist einer seiner geilsten Rollen, finde ich, hat diesen Typen wirklich 1:1 verkörpert. Und ich finde, der Film hat einfach auch das Ende, dass er ihn dann in diese Welle reinsurfen lässt und so. Der Film hat einfach so... ist so ein Hauch Poesie auch hinten. Also ich finde, der fasst dich total an.
Ja, ich finde, also ich mag Keanu Reeves auch total gerne. Ich finde den auch großartig. Ich meine,
brauchen wir gar nicht drüber reden.
Nee, also es gibt so ein paar Szenen, du hast gerade eben eine genannt, vor allen Dingen die in Australien treffen sich ja unten am Strand sozusagen und er will ihn festnehmen und dann lässt er ihn nochmal diese, keine Ahnung, in meiner Erinnerung 60 Meter Welle surfen.
Minimum.
Ist ja auch nicht. Und diese andere Szene ist so geil, wie diese Verfolgungsjagd durch die Gärten.
Ja.
Wie Keanu Reeves hinterherläuft und sich dann ja den Knöchel verstaucht am Ende.
Wo der Pitbull auch noch um die Ecke kommt und so. Also.
Wie geil gedreht, ne? Ja. Also ich finde auch, dieser Film hat so eine unfassbare Power. Und was ich auch mag, ist dieser philosophische Ansatz, ne?
Total, total. Und ich habe mit dem Film auch, habe mir damals eine Soundanlage gekauft und das war der erste Film, mit dem ich sie getestet habe. Weil der Anfang ist gleich Welle, Surfen. Und da kam der Nachbar auch dann fast gleich hoch. Und nee, ich finde einfach, der Film gibt dir, es gibt so Filme, die geben dir was mit. Danach bist du so ein bisschen, der packt dich irgendwie. Auch wenn du weißt, dass es nie so sein wird vielleicht in deinem Leben. Aber Filme haben einfach diese Magie, finde ich. Wenn du dich darauf einlässt, das ist halt wichtig. Und nicht denkst, ist ein Film, ist halt ganz anders in der echten Welt. Sondern dich darauf einlässt, können die dir so ein bisschen was mitgeben, was du so ein paar Tage mit dir schwingst.
Aber wenn du jetzt nochmal überlegst, der Film ist jetzt ja 30 Jahre alt.
Ja.
Ne? Hat er für dich immer noch die gleiche Magie? Also wenn ihr jetzt gerade vor kurzem geguckt habt, es gibt ja so Filme, die altern super.
Ja.
Und es gibt so Filme, so ich sag jetzt mal sowas wie die Goonies oder sowas, den ich immer noch liebe. Aber da muss man immer so ein bisschen Schokolade. Wackelpudding tanzt und so.
Ja.
Aber ist der gut gealtert?
Ich finde schon. Ich finde schon, weil er einfach eine schöne Geschichte hat. Und das fehlt, finde ich, mittlerweile manchmal so, habe ich das Gefühl, der Film geht auch, die Schauspieler können auch schauspielern, es gibt noch Szenen, du fieberst noch ein bisschen anders mit den Leuten, also mit den Darstellern und so. Also ich finde, er hat auf jeden Fall noch, manchmal denkst du natürlich so filmisch, denkst du, oh ja gut, okay, hätte man noch anders lösen können oder so, aber ich finde trotzdem, ich gucke ihn und bin danach immer noch beseelt.
Ich auch, aber du hast es ja gerade angesprochen. Ich meine, wenn man sich das Remake 25 Jahre später anguckt, die hatten eine andere Möglichkeit, aber das war einfach Grütze. Die haben dann noch halt höher, weiter, schneller, aber das ging
halt nicht. Genau. Das war nie, der Point Break war ja nie höher, schneller, weiter, sondern das war ja die Story, dass Keanu Reeves eigentlich genau weiß, was er meinte, was Bodie meinte, ne? Oder sich da total angesprochen von fühlte. Und darum ging es ja in dem Film. Das andere war Beiwerk.
Ja, das, genau.
So, weißt du, was ich meine? Das ist ja so wie, ich finde auch, wenn du dir Matrix anguckst, der erste Matrix ist immer noch,
Wahnsinn.
Das war so on the flight, diese Sachen, die waren so ganz klein. Ich finde, wenn Filme so Sachen einfließen lassen, wie zum Beispiel, als er diesen Kugeln ausweicht zum Schluss, wo du denkst, boah, wie geil ist das denn? Das war aber auch so geil, weil so wenig davon da war.
Ja, genau. Du hast dich darauf gefreut, dass passiert. Matrix 2 und 3, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch schon wieder vergessen, weil ich das.
Also es war für mich. Okay. Ich finde den zweiten fand ich noch gut. Beim dritten fand ich so die erste halbe Stunde und dann ist er komplett Hollywood, wo ich dachte, jetzt verliert er alles, was er jemals aufgebaut hat.
Ja, ich meine, das Absurde ist, dass sie ja Matrix 4 gerade machen.
Ja, ich bin mal gespannt.
Ja, mit der Originalbesetzung. Ja. Ich habe jetzt gerade gehört, die haben ja in Babelsberg gedreht. Und ich habe letztens mit einem Typen zusammengearbeitet, der hat mich auch für so eine Geschichte hin und her gefahren. Da haben wir ein bisschen gesappelt. Und der war als Fahrer da. Ja. Und er meinte, die haben die Raumschiffe komplett nachgebaut. Also was in denen Neo im Prinzip überall andockt und sowas. Er sagt, das sah echt geil aus. Das ist ja die Originalbesetzung.
Wieder. Original, ne? Auch die beiden Wachowski sind ja jetzt Schwestern, ne?
Genau, sind Schwestern, aber es ist nur eine dabei. Ich glaube, es ist nur Lana ist, glaube ich, nur noch dabei. Ich weiß nicht. Ne? Aber ich glaube, die haben sich da auch entzweit. Genau.
Ja,
die wohnt ja auch in Berlin.
Ja, ne?
Ja, genau. Ja. Die ist da auch in Berlin ansässig. Es gibt noch eine geile Geschichte zu Point Break, und zwar Gary Busey, der den Cop spielt. Ja. Aber, und das muss ich erzählen, das war vor ein paar Jahren bei den Oscars, da ist es ja im Prinzip so getaktet, die Superstars kommen immer ganz zuletzt, ne? Mhm. Und ganz am Anfang kommen die Leute, die, sag ich mal, den roten Teppich nutzen, um sich wieder neu anzubieten. Ja. Und Wolfgang Puck. Um zu zeigen, was er gekocht hat.
Genau, ja.
Aber der ist ja zeitlos.
Ja.
Und ich weiß nur, dass Gary Busey kam und ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube, der hatte schon den einen oder anderen Sundowner morgens getrunken.
Okay.
Und der war so betrunken und der wollte nicht mehr weg von unserer Kamera. Also weil ich war der Einzige, der sich, glaube ich, umgedreht hatte und hatte mich so gefreut, dass das Gary Busey aus Point Break war und hat mit ihm so zwei Fragen geredet und der hat nicht aufgehört. Der wollte da nicht mehr weg. Ja. Und es tat mir so leid, weil, kennst du das, wenn du dann jemanden triffst, den du bewunderst und denkst so, nein, das ist doof, geh doch bitte.
Geh einen weiter.
Ja, genau. Aber Gary Busey, ich fand den auch super. In der Rolle fand ich auch gut. Und Laurie Petty auch gut.
Ey, danach nie wieder richtig gesehen irgendwie. Nee,
sie hat einmal noch diesen Tank Girl Film gemacht.
Stimmt. Aber
Leider
und die Jungs von Dings waren ja auch dabei, ne? Hier von
Red Hot Chili Peppers.
Red Hot Chili Peppers, ne? Waren da diese
Gang. Bei der Dusche.
Ja.
Bei genau, diesen
Prügel und
so,
ne?
Ja, geil. Und die passten da auch perfekt rein in das Bild.
Mega.
Also Point Break, den muss ich mir jetzt wieder angucken.
Ja,
jetzt, wo du es gerade erzählt hast. Was ist denn mit Serie? Gibt es da gerade eine?
Boah. Ich bin ja, wie soll ich sagen? Ich habe noch keinen Streamingdienst bei mir leider. So. Ne?
Nein!
Ja, es ist shame on me.
Nee, ich gar nicht shame on du.
Ich habe ja immer noch so, bin also DVD-Gucker. Und ich sag mal so, die derzeitigen Umstände lassen es ja gerade nicht zu, dass viel frische Ware kommt. Deswegen bin ich serienmäßig gerade so ein bisschen auf dem Schlauch, muss ich sagen. Gucke ich immer noch so die alten Serien mir mal wieder an.
Welche?
House of Cards habe ich mir neues reingezogen. Und immer wieder, wenn ich mal denke so, finde ich alles nicht so toll, was gerade ist, Entourage. Da spielt Gary Busey auch mit und spielt sich selber und da kommt er ja auch so rüber, wie er, glaube ich, in Ex ist.
Ja, genau, aber ich meine, Entourage ist ja im Prinzip, also für alle, die es nicht wissen, eine Serie über das Filmbusiness und wie man sich da verhält im Prinzip.
In meinen Augen die geilste Serie der Welt, weil es eine der wenigen Serien ist, finde ich, wo gute Laune im Vordergrund steht.
Ja, aber vor allen Dingen, die ja auch so nah dran ist an dem, wie es ist. Ne? Also dieses Casting, dann hast du Agents um dich rum, im Zweifelsfall ist ja ein Problem, dass viele Rapper haben oder Basketballspieler eine riesen Entourage an Leuten, die im Prinzip so wie Blutegel an dir dran sitzen und absaugen, was sie können.
Ist ja von Mark Wahlberg sozusagen. Ja, ne? Ist so seine Historie da und so. Und das ist eine Serie, die kann ich immer wieder gucken, finde ich.
Ja, das die ist so, on point, ja. Die ist lustig, aber die ist halt eben auch aus der Realität gegriffen.
Absolut. Ja.
Aber dann bin ich ja mal gespannt, welchen Streaming-Dienst du dir dann als nächstes holst.
Ich bin am Überlegen. Ich bin echt am Überlegen. Ich hätte natürlich gerne Mandalorian, habe ich noch nicht gesehen. Und als alter Star Wars-Fan habe ich nur so hier und da ein paar Sachen gesehen.
Aber Mandalorian dachte, hat mich mit dem Star Wars-Universum wieder versöhnt, weil ich war kein Fan von 7, 8 und 9.
Ist eine Frechheit eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, finde ich.
Ja, also
weil den Film, das ist wie das Remake von dem anderen, kein Spirit.
Genau, und ich finde zum Beispiel 9, ne? Ja. Also ich weiß noch, bei 7 war ich total aufgeregt, weil ich dachte, Alter, es geht wieder los. Ja. Da war ich okay. 8 ist so an mir vorbeigerauscht und 9 saß ich im Kino nur und dachte immer so, entschuldige, ich weiß, dass da ganz viele jetzt zuhören, die sagen, ey, Star Wars ist immer noch ultimativ, aber 9 war für mich so, ist das euer Ernst jetzt? Also das ist das Ende dieser Geschichte.
Ja.
Ne? Und Ende saß ich dann nur so, ey, wenn jetzt Kylo Ren sie noch küsst, ne? Und die dann in den Abendhimmel, dann drehe ich durch. Was passiert? Ja. Sie küssen sich.
Ja. Es ist total absurd. Und ich finde auch, das Problem ist halt, wenn man, ich sag mal, aus dieser Generation kommt, die mit den in unseren Augen Originalteilen groß geworden sind, hast du halt einen anderen Ansatz an die Serie. Und ich finde auch solche Momente, wenn Luke Skywalker mit einem Laserschwert, da ist eine Horde von Stormtroopers, die auf ihn schießt und du hast das Gefühl, er schwingt das Laserschwert, als wenn er Sushi-Stäbchen in der Hand hat und ding, 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 ding. Und das wäre in den ersten Teilen, wäre das gar nicht möglich gewesen, mit einem Laserschwert das zu machen. Aber jetzt ist es so, bing, 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 haut die alle weg. Und ich weiß noch, diese Szene, wo Leia wie Superman so durch den Weltraum schwebt und sie holen sie wieder rein und sie überlegen, ey, da waren 10 in diesen 9 Teilen, wo ich sage, okay, aber es ist halt eine andere Generation, aber mir ist es ein Rätsel, wie man das gut finden kann.
Nee, vor allen Dingen, ich hätte mir eigentlich immer gewünscht, dass die sagen, wir versuchen gar nicht, die alten Generationen zu befriedigen, sondern wir machen was Neues. Hätten die was Neues gemacht, hätte ich gesagt, wie geil, super cool.
Finde ich auch.
Und ich finde, das hat The Mandalorian geschafft.
Ja, deswegen.
Also das ist wirklich ein anderer Ansatz. Und ich finde es, also wie gesagt, man muss, glaube ich, diese Welt mögen. Ne? Also,
ja, ich finde die super. Ich finde die Idee super. Die Geräusche, weißt du, wenn die Falken kommen, wenn die Jungs vom Imperium, das sind schon geile Geräusche. Und das sind ja so Kindheitsgeräusche. Und die Laserschwerter, das ist schon geil.
Houdini!
Aber du kannst es halt so geil machen. Und manchmal denkst du so, Mann, inszenier's doch mal irgendwie ein bisschen.
Ja. Da hatten die, glaube ich, Schiss. Angst vor ihrer eigenen Courage. Ja. Das hat denen da gefehlt.
Dann finde ich den Ansatz eher, weil der 7. war ja eigentlich wie der 1., der ursprüngliche, der 4. sozusagen. 4, 5, 6 waren die Teile, die man so, das war ja 1:1 das Gleiche in grün. Gibt wieder einen Todesstern und so, das war alles so.
Nur alles größer. Ja. Ne? Und dann dachtest du, okay, größer macht es jetzt ja auch nicht besser.
Ja, und aber nur noch virtual und lalala ist ja auch nicht so. Ne?
Nee, also fand ich, okay, also das heißt, das lohnt sich auf jeden Fall, den Streamingdienst sich zu holen, aber es gibt ja noch andere. Ne?
Es gibt noch, klar gibt es andere. Ich habe auch einen Gutschein gekriegt für so einen anderen, aber immer noch nicht eingelöst.
Ja, okay, aber also das Spannende ist ja, glaube ich, dass sich auch diese Welt, in der wir also konsumieren, Filme und Serien ja auch komplett ändert. Also das ist jetzt ja zum Beispiel auch das Zeitfenster, ne? Erinnerst du noch früher, hast du einen Film, wenn du in Amerika warst, konntest du einen Film gucken, der ist dann ein Dreivierteljahr später erst in Deutschland gestartet. Da hast du allen gesagt, ich kenne schon, ich weiß, ach so, weiß ich doch schon längst. Ja. Jetzt haben sie das Zeitfenster ja auf 4 Wochen minimiert.
Ja, das ist krass.
Ja, also da bin ich auch mal gespannt, was da in der Landschaft passiert. Bist du denn Kino oder Couch?
Kino.
Ja?
Ich finde Kino immer noch super. Also ich finde dieses, vor allem dieses Mittags sich reinsetzen, den Film genießen in der Größe, bei aller Liebe zum großen Fernseher zu Hause, zu einer coolen Soundanlage. Ich finde, Kino hat für mich immer noch einfach diesen Spirit, dass du in diesem Sitz sitzt und einfach diese riesige Leinwand, einen guten Sound, das macht schon was aus, finde ich. Das wird diesem Kinofilm dann auch gerecht.
Finde ich auch. Also ich finde, es gibt wirklich so, du hast vorhin gesagt, Point Break ist einfach etwas komplett anderes auf der großen
Leinwand. Wenn du den auf der großen Leinwand siehst.
Avatar zum Beispiel, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ne? Weil wir vorhin über James Cameron gesprochen haben. Kannst du nicht auf
der einer der geilsten Filme auf 3D, die ich je gesehen habe. Ich weiß auch, wo ich damals in dem Film war und rausgegangen und dachte, das ist eine ganz neue Welt. Und wie alt ist der jetzt schon? Ne? Der ist ja auch, was ist er, 2,8 gewesen?
Ja, der ist bestimmt 10 Jahre. Nee, obwohl, so alt ist der, glaube ich, noch nicht. Aber ich glaube, der ist aber bestimmt so in die Ecke. Ne, also ich glaube noch nicht Double Digit, aber ich glaube auf jeden Fall schon eine ganze Ecke. Nee, und da kommen jetzt ja auch die neuen raus. Also insofern
da bin ich mal gespannt, aber da dreht er ja, glaube ich, schon seit Urzeiten dran, ne?
Ja, also, oh nee, guck mal, ich sehe es gerade. Ja. 2009, hast du recht, 12 Jahre alt. Ja. Genau, also nächste, ja, der dreht, also er hat ja Back-to-Back gedreht, ne? Ja. Also ich glaube, er hat 2, 3 und 4 gedreht hintereinander. Und ich habe schon mal in der Folge bei Kino oder Couch gesagt, Sigourney Weaver hat letztes Jahr bei den Oscars erzählt, da hatte ich sie am Mikro, habe gesagt, ey, wir drehen alle durch, wann gibt's Avatar 2? Und dann meinen sie, ja, nächstes Jahr, kann doch nicht so viel verraten, aber es spielt alles unter Wasser. Oder ganz viel.
Ja.
Das finde ich auch total krass.
Ja, und der Typ, ich finde, der James Cameron macht einfach Filme, wo die gut erzählt sind. Der hat eine geile Erzählstruktur. Ich finde auch Titanic nach wie vor ist ja auch ein geiler Film einfach.
So, ja, ne? Vor allen Dingen, du musst dir mal überlegen, der ist ja mit nichts zufrieden, was es schon gibt.
Ja.
Ne? Der ist ja jemand, der immer weiter pusht.
Ja.
Also der hat ja für Avatar ganz neue Kamerafahrten entwickelt, ganz neues, also 3D. Also kommen wir vom James Cameron der Filme zum James Cameron der Küche.
Ja.
Das bist ja du, der ja immer viel wagt und viel gewinnt und viel macht. Also ich meine, wir kennen uns jetzt ja schon eine ganze Ecke und ich weiß auch ein bisschen, woher der Wind bei dir weht. Aber glaubst du, wenn du jetzt zurückguckst, dass dein Weg immer vorherbestimmt war in Richtung Gastro und Küche?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, weil ich bin halt einfach groß geworden in so einer Gastrofamilie. Und das ist halt einfach, gibt ja einmal den Weg, dass du komplett in die andere Richtung gehst, sozusagen als Familienmitglied und sagst, damit habe ich gar nichts zu tun. Oder du nimmst das an. Und ich habe das sehr früh angenommen, mit 8 Jahren angefangen, in den Läden von meinem Vater mitzuarbeiten, Kisten gestapelt, Leergut gestapelt, Sachen getragen und dann irgendwann auch mitgekellnert. Nie in der Küche allerdings, immer nur gekellnert. Und das war für mich so, das war normal. Das gehörte einfach dazu, auch dieses Essen gehen. Also mein Vater hat mich immer mitgenommen in sämtliche Restaurants. Also guck mal, ich war, wie alt war ich? So 11, 12. Wenn du mich gefragt hattest, was meine Lieblingsspeise ist, ja, Seezunge Müllerin. So, ne? Andere sagen Fisch, den für mich war Seezunge Müllerin. Ich hatte dann schon Jakobsmuscheln gegessen. Ich wusste, was Creme Fraiche ist und so eine Geschichten. Und das war so, ich habe mich da wohlgefühlt in dieser ganzen Atmosphäre auch.
War das denn auch bedingt durch deine familiäre Situation, besonders Verhältnis auch zu deinem Vater? Also ich kann mir das ja auch als Junge schwer vorstellen, dass wenn dann, und Gastro ist ja ein absolut hartes Geschäft, ne? Also da muss man ja nicht von der Hand weisen, sondern da geht's 24/7 und die meisten gastronomischen Betriebe funktionieren ja, wenn der Chef auch da ist. Das heißt, du bist auch lange da, ne? Weil die Leute wollen dich sehen und,
ja, klar.
Wie war das denn auch für dich ohne deine Mutter?
Ja, guck mal, ich bin mit 9 Jahren zu meinem Vater gezogen, weil meine Mutter gestorben ist und er war natürlich damals voll im Business. Und hat mich natürlich mitgenommen. Ich habe viel Zeit bei meiner Oma auch verbracht, aber war halt auch schnell, also das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich mittlerweile, oder warum ich immer gelernt habe, auch auf mich selber zu hören und so. Also viel mit mir selber mich auseinandergesetzt und auch schnell auch selbstständig musste ich werden. Also ich hatte auch gar viel Zeit, die ich auch alleine verbracht habe und hat da immer mitgeholfen habe und er hat mich da mitgezogen. Aber ist ja klar, wie alt war er damals? Ich glaube auch 40, 41, als es passiert ist. Und auf einmal kommt der Sohn zu dir mit 9 Jahren, ist ja auch nicht ohne. So hat gerade ein zweites Restaurant eröffnet und das unter einen Hut zu kriegen. Und ich war, glaube ich, aber jemand, der dann auch mit sich selber auch gut klargekommen ist, auch alleine sein konnte und früh selbstständig war. Und dadurch wahrscheinlich auch, natürlich hängst du dich dann automatisch, glaube ich, sowieso dann erstmal an den Elternteil, der sozusagen dann auch da ist. Und ich habe es aber auch nicht als, ich fand immer die Gastro, also wie gesagt, mich hat die Gastro auch, ich fand das spannend auch einfach. Ne? Also es ist auch, wenn du als 10, ich merke es auch bei meinen Kindern oder auch wenn wir so Girls Days haben und sowas, wenn die da in den Läden sind, das ist ja auch geil, so hinter die Kulissen, Kühlhäuser, Umkleideräume, die große Küche und da so rumzuschleichen, im Lager rumzugucken, das ist ja auch spannend. Und deswegen, also es hat sich irgendwie alles in diese Richtung war ausgerichtet und es kam auch nichts anderes, so was mich von meinem Weg dann abgebracht hat, wo man sagen würde, ey, guck mal, das wäre auch eine Möglichkeit.
Aber das ist ja eigentlich auf deiner Seite auch ein totales Geschenk, wenn du dir mal überlegst, wie viele Kinder und auch Erwachsene gar nicht wissen, woher das Essen eigentlich kommt, wie es zubereitet wird. Ne?
Ja.
Also du hast eben gerade Seezunge, Müllerin-Art und Fischstäbchen angesprochen.
Ja. Ja.
Das ist, ne? Also das hat ja keiner mehr ein Verhältnis dazu.
Und es ist
aber
auch ein Geschenk, glaube ich, auch zu wissen, was man möchte.
Total.
So, weißt du, ich meine, du hast ja ganz oft auch ganz viele, mit denen du redest, ja, ich weiß nicht, irgendwas hier, erstmal gucken, erstmal Praktikum machen, so wie es jetzt ist, ein bisschen studieren, ein bisschen hier, ein bisschen Ausland, ein bisschen das. Und ich wusste damals, okay, mein Weg ist, ich will irgendwann mal ein Restaurant selber haben, jetzt mal ganz grob umschrieben. Und das ist ja auch viel wert, wenn du weißt, was du willst, das ist ja auch geil, weißt du so.
Aber wir sind jetzt ja gleicher Jahrgang, ne?
Ja.
Und in der Zeit damals, also ich weiß noch, 1994 habe ich, anders als du, auch in der Gastro gearbeitet, ja, in einem kleinen Restaurant namens Village Wharf.
Oh,
in ja. Alexandria in der Nähe von Washington D.C., da war ich Busboy. Ne? Also noch weniger als ein Kellner. Ne? Du kennst Busboys, die bedienen für das Trinkgeld der Kellner
ja.
und Stundenlohn von $2.50 die Tische machen, die sauber
ein
und Eis.
Ein herrliches
und so.
System, ey. Ich wünschte, es würde es in meinem Leben geben.
Ja, ey, das war echt knallhart. Aber da weiß ich noch, dann habe ich meine Kumpels abgeholt, Andreas und Paddy. Dann sind wir mit denen losgefahren, dann waren wir in Virginia Beach und da war ich in einem Sushi-Restaurant. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nie von Sushi gehört und dann haben wir Sushi gegessen. Das war eine Offenbarung. Wie bist du denn darauf gekommen, Sushi, also du wolltest ja eine Sushi-Ausbildung in Kalifornien machen, wie kommt man darauf?
Ich habe es gerne gegessen damals, das war ja so bei mir Ende 80er, Anfang 90er, habe meine Kochausbildung gemacht und war dann außerhalb von Hamburg, in der Nähe von Niebel, wo du mit dem Auto nach Sylt fährst. Andresens Gasthof damals, ein Stern, 18 Punkte Gourmillot, also harte Ausbildung.
Aber richtig Rock'n'Roll, ne?
Richtig Rock'n'Roll, ja. Geile Zeit aber, die einen nachhaltig auch geprägt hat, muss man sagen. Und ich habe halt immer gerne, wenn wir in Hamburg dann, wenn ich zu Hamburg zu Besuch war, auch, haben wir gerne auch mal Sushi gegessen, mal Japaner und das fand ich mal geil, fand ich mal lecker.
Aber es gab ja gar nicht so viele.
Nee, gab nicht so viele, okay. Aber da wir ja immer sehr kulinarisch breit gefächert aufgestellt waren, familiär sozusagen oft überall Sachen ausprobiert haben, fand ich immer so, oh Gott, so Reisrollen fand ich immer tierisch lecker. Und daraus ist die Idee entstanden, so irgendwann mal, fand ich so, also was heißt die Idee, gar nicht, ich fand es einfach sau lecker. Und dann war ich 1992 mit meiner damaligen Freundin sind wir nach Amerika, 3 Wochen Amerika, Los Angeles, San Diego, dann hoch nach Las Vegas, nach San Francisco und zurück. Auto gemietet, Hotels vorgebucht. So, und bevor ich losgefahren bin, also ich habe da in den Läden von meinem Vater gearbeitet, hatten wir eine Kundin und die sagte zu mir, hey, du isst immer so gerne Sushi. Sag ich, ja, du musst unbedingt, sie wusste, dass ich diese Reise mache, du musst in San Diego bei La Jolla, ist der Ort da, so ein Beachabteilung, so ein Beachstrand da oder so eine Ecke, wie so ein Stadtteil, da musst du zu Sushi on the Rock gehen. Ich sag, okay, habe mir aufgeschrieben, sagt sie, nee, musst du wirklich hin, ist super, so eine coole Sushi-Bar. So, wir waren in L.A. und dann haben wir gesagt, okay, nehmen wir San Diego mit. Dann sag ich, ja, lass mal abends gehen, Sushi on the Rock. Haben wir einen Laden gefunden, von außen dachte ich zuerst, okay, so eine Bretterbude, waren so Surfer-Jungs, hatten auch nur abends auf. Tagsüber waren sie surfen und abends haben sie Sushi-Bar. Und dann,
Point Break,
da haben wir es wieder, verstehst du, da haben wir es wieder. Da kommt es wieder. Und dann haben die mir da Dinger hingestellt. Das war damals schon, was ich heute mache, sozusagen. Wir machen es jetzt nochmal ein bisschen anders, aber das war damals schon so. Rollen, Caterpillar Roll. Innen drin Unagi, knusprig, außen Avocado, Unagi-Tare, die Soße drauf und so. Ich habe die Sushi gegessen und dieser Abend war für mich, ich denke so, hi, das war eine Offenbarung. Das war mehr als alles andere, was ich je gegessen hatte. Und dachte, und von dem Tag an war wirklich klar, okay, ich will auch so eine Sushi-Bar haben. Das war von dem Tag an klar. Und hat dann tatsächlich aber noch ewig gedauert, weil in Deutschland keine Chance auf diese Ausbildung.
Weil es die nicht gab?
Weil es die überhaupt nicht gab. Okay. Und ich habe dann auch mich den Japanern in Hamburg sozusagen angedient, dass ich umsonst arbeiten würde. Aber da war immer so, ja, hier, Langnasen zeigen wir sowieso nicht. Die Japaner sehr verschlossen, was dieses Thema angeht. Anderen das Sushi zeigen auf gar keinen Fall. Geschichtliche Hintergründe, dies, das zeigen wir nicht. Das ist unsere Historie. Ich sage, okay, ich wollte sowieso nicht dieses japanische Sushi. Weil das hat mich dann, dachte ich so, Alter, ihr seid doch Steinzeit. Das ist doch, ich will den heißen Scheiß aus Amerika. Dann habe ich natürlich in L.A. auch nochmal so gut Sushi gegessen. Aber halt dieses Sushi on the Rock war halt wirklich der Game Changer, wie man heutzutage sagt, für mich. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann von dieser Schule gehört in Kalifornien. Das hat aber tatsächlich 6-7 Jahre noch gedauert.
Weil du recherchiert hast oder war das ein Zufall?
War bekannt, dass ich Bock hatte, Sushi zu lernen, hatte mich auch erkundigt. War damals eine andere Zeit. Damals gab es nicht so Internet. Heute würde ich hinsetzen, Google, Sushi-Schule. 2 Stunden später hast du den Kurs gebucht. Damals noch, ja, Freunde, habt ihr schon mal sowas gehört? Und Sushi war halt damals wie kein Vergleich zu jetzt. Jetzt ist immer noch, wird immer noch größer werden, aber jetzt, weißt du, andere Zeiten. Und dann habe ich erfahren von einem Partner von meinem Vater, der Küchenchef damals, der hatte Freunde in L.A., die eine Produktionsfirma da hatten, haben Werbefilme da gedreht, die haben mir erzählt von der California Sushi Academy. So, und dann war natürlich klar, okay, das
da wird ein Schuh raus.
Da wird ein Schuh raus. Das ist das Rätsels Lösung.
Und was hat dein Vater gesagt? Also hat dein Vater gesagt, Junge, mach mal dein eigenes Ding? Oder hat er gesagt, du hast einen Knall?
Nee, also mein ganzes Umfeld war damals immer so, ja, ja, haben das gar nicht so richtig wahrgenommen, glaube ich. Also die haben nur gesagt, ich sag, ich will diese Ausbildung da machen. Und dann habe ich mich halt darum gekümmert, rausgekriegt, was es kostet. Und kostete damals, glaube ich, knapp $5,000. Da musst du natürlich eine Bude haben und all solche Geschichten, habe recherchiert und so, aber alle waren so, ja, ja, klar, weil ich natürlich auch nach Kohle gefragt habe und so, aber alle waren so, ja, ja, nee, mach mal schön, ich habe in den Leben vor meinem Vater auch gearbeitet, auch hart gearbeitet, aber halt gemerkt, okay,
da du, kommst du nicht hin.
Da kommst du nicht hin. Aber das war das Ziel, das da zu lernen.
Und dann hast du überlegt, okay, überfalle ich jetzt eine Bank wie in Point Break,
ja,
als Surfer-Dude oder spiele ich Lotto?
Ganz ehrlich, wir haben tatsächlich immer überlegt, als ich meine Ausbildung in Bargum gemacht habe, ne? Da haben wir tatsächlich als Lehrlinge, hast du auch, spinnst du auch viel rum abends, wenn du dir den Kochwein reinjubelst, dass wir mal eine Bank überfallen.
Habt ihr euch überlegt?
Ja, waren wir immer überlegen, weil die Banken da auf dem Dorf, verstehst du, die Banken da auf dem Dorf.
Ich bin froh, dass ihr es nicht gemacht habt.
Aber weißt du, die Banken so auf so einem Dorf, weißt du, da weit und breit keine Polizei. Das ist so ein Dorf mit 500 Einwohnern, da ist so eine Kreissparkasse, der hinten die Tür auch immer offen hatte. Also vorne hat er das Panzerglas gehabt, hinten war die Tür offen. Und wir haben so oft überlegt, komm mal, lass uns doch dies, das.
Und mit dem Fahrrad und der Maske.
Normal, mit dem Fahrrad und der Maske. Aber zum Glück aber tatsächlich nie gemacht. Aber dann habe ich tatsächlich angefangen, unter anderem Lotto zu spielen, um mir die ganze Chose zu finanzieren.
Was hast du denn noch gespielt?
Also, nee, ich habe
Blackjack und...
Ich habe Lotto gespielt, ich habe versucht, sozusagen Banken zu überzeugen mit der Idee.
Also ich dachte, du sagst, Banken zu überfallen.
Nee. Also, wenn wir jetzt drüber reden, also es wäre, eine Bank überfallen, das muss auch ein derber Thriller sein, muss man auch mal kurz sagen. Nicht mit echten Knallen machen, einfach nur fürs Gefühl.
Also liebe ZuhörerInnen, das, was Steffi jetzt gerade sagt, ist ein Traum, den er hatte vor Jahren, das hat er natürlich nicht gemacht.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, man romantisiert das dann, weil man, es gibt so viele Heist-Filme,
ja,
wo es ja immer...
Ich weiß auch, mein Lieblingsfilm The Town ist ja auch obwohl der natürlich ganz anders ist.
Ben Affleck inszeniert, was für ein geiler Film, und Jeremy Renner, das ist auch so ein unfassbar... Aber weißt du, warum der Film auch so geil ist? Weil der genauso wie Point Break so eine Dynamik hat, so eine Power, so eine Schnelligkeit, ne? Und so eine Authentizität.
Total. Und vor allen Dingen finde ich, Ben Affleck macht immer geile Filme. Ja. Das ist ein sauguter Regisseur, geiler Cast. Also der Film ist einfach, wie du sagst, der ist einfach tight, der nimmt dich sofort mit.
Und hat so eine Power und vor allen Dingen, der ist so, ich finde, also das Bild gar nicht so, aber der ist so grob. Weißt du, was ich meine? Du spürst diese Patina in irgendeiner
Art. Total.
Finde ich auch super.
Das ist ein sensationeller Film.
Also kommen wir von The Town aber nochmal zurück. Also das heißt, du hast Banken versucht zu überzeugen, das hat nicht funktioniert.
Genau.
Und dann hast du eine Kerze angezündet zu Hause im Lotto-Altar, den du dir gebaut hast.
Im Lotto-Altar und hat nach knapp 3 Monaten gewonnen.
Das ist eine so geile Geschichte, aber weißt du, in so einer Sekunde denke ich dann immer so, also das ist jetzt auch gar nicht religiös oder sowas, ne? Also das kann ja jeder halten, wie er will.
Klar.
Aber ich glaube, dass wenn man etwas mit, also ein Freund von mir hat mal gesagt, es gibt den Boomerang des Lebens, ne?
Ja.
Du schmeißt den raus und er kommt irgendwie zurück. Aber du musst halt auch mal ein bisschen...
Du musst auch schmeißen,
ne? Ja. Und dann manchmal kriegst du dann auch voll gegen die Ommel und dann ist doof, aber manchmal kommt er auch mit was Gutem zurück. Ich glaube, also insofern
manchmal
passt...
Manchmal gibt es anscheinend Konstellationen, wenn Uranus im Stier steht und der Jupiter aus der Waage heraustritt, habe ich wahrscheinlich damals die Kreuze gemacht.
Genau, und Walk Like an Egyptian singt, dann ist alles gut. Und dann also war für dich klar, dann bist du total durchgedreht, als du es erfahren hast.
Ja.
Und
Wahnsinn.
Eskaliert. In positiven
eskaliert,
Sinn.
Wirklich. Also wenn du erfährst, ich hatte damals ja auch noch miese auf dem Konto, muss man auch dazu sagen, weil ich mir so einen scheiß Ami-Schlitten gekauft habe.
Was für einen Ami-Schlitten hast du dir gekauft?
Pickup. So eine 6,2-Liter-Maschine mit 2 Tanks. 70 Liter auf jeder Seite, konntest du in so umschalten. Mit so einem riesigen Überrollbügel und so. Ey, dieses Scheißding hatte einen sensationellen Sound, aber war und, nur im Arsch.
Und damit bist du dann über die Dörfer gebrettert.
Ja,
kein gutes Fluchtauto. Das hörst du von 10 Kilometer Entfernung.
Nee, der wäre auf jeden Fall. Nee, damit bin ich da durch Hamburg gebrettert und habe da so manche crazy Aktionen auch gezogen, die dafür geführt haben, dass das Auto öfter mal kaputt war.
Wie, was hast du denn gemacht?
Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage mal erzählen kann.
Ja, ist ja verjährt. Das war ja Anfang der 90er.
Das ist schon lange her. Ich habe einmal, das kann ich dir erzählen.
Okay.
Die Story kann ich dir geben.
Okay.
Darius Michalczewski, damals geboxt in der Alsterdorfer Sporthalle, Weltmeisterschaftskampf. Wir waren da. Und danach war Aftershow-Party. So. Aftershow-Party. Und
das fängt schon so an. Das ist eine geile Prämisse für einen Film. Based on a true story.
Ja, aber wirklich. Okay. So, dann, er hat den Kampf gewonnen. Schon während des Kampfes natürlich 1-2 Bierchen, bla bla. Dann Aftershow-Party, geile Mucke, dies, das. So morgens um 4. Ja, ich will mal ein Auto haben. Weißt du, wie es ist, ne? In jungen Jahren, heutzutage natürlich nicht mehr. So, das Auto stand aber noch auf dem Parkplatz von der Altdorfer Sporthalle. Ich, statt mit dem Taxi nach Hause zu fahren, fahre mit dem Taxi zur Altdorfer Sporthalle. Ich sag mal, voll wie ein Eimer, ne? So, sagen wir es, wie es ist. So, pass auf. Und dann sehe ich das Auto, mittlerweile war auf unserem Parkplatz und mit einem großen, schweren Garagentor davor, zu. Also so ein Eisentor, weißt du, so zwei Türen, die ineinander gehen und zu. So, ich denke, okay, ich über den Zaun geklettert, ich in mein Auto reingesetzt, so, pass auf. Dann bin ich mit diesem Auto ganz langsam an dieses Tor rangefahren. Und dann dachte ich, okay, jetzt drückst du so ein bisschen aufs Gas, dann bing, geht das Tor auf, du nimmst dein Auto mit nach Hause, alles ist gut. Frag mich nicht, warum ich das damals dachte. Auf jeden Fall, ich fahre so an dieses Tor ran, ganz langsam, gib so Gas. Und das Tor war echt so ein massives Stahltor, bestimmt 2,50 Meter, 2,80 Meter hoch. Und es wippte ein bisschen, ging aber nicht, ne? Ja gut, ne? Und dann war halt, weißt du, ich habe halt so viele Filme wie Point Break und so gesehen. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt so, bei mir ist dann auch so, ey, come on, baby. Da habe ich das Ding 10 Meter zurückgesetzt, habe einen Kickdown gemacht, bin durch das Tor gefahren. Das Tor ist auseinandergeflogen in 1000 Richtungen. Ich rechts auf die Straße mit quietschenden Reifen, bin morgens um 4:30 war es ja mittlerweile dann, im Vollbrand mit lauter Musik nach Hause gefahren. Hat mir schön den Kotflügel aufgerissen. Vorne war der Kühler auch angeschlagen. Es hat noch gereicht, nach Hause zu kommen. Aber das war meine Point-Break-Story. Wirklich durch das geschlossene Tor durchgeballert. Wie im schlechten Film.
Ey, das hätte auch richtig in die Hose gehen können, ne?
Ja,
ey. Wir können jetzt ja sagen, das ist 30 Jahre her.
Ja, ist lange her, ist lange her.
30
Jahre. Kann man ja auch nichts mehr.
Nee, genau. Ne? Aber da ist auch nie was gekommen.
Ansonsten, ich meine, so ein lieber Anwalt.
Genau. Ein Stahltor, das da von der Alsterdorfer Sporthalle.
Von der Alsterdorfer Sporthalle. Und ich denke, nee, komm, ich will jetzt. Du weißt ja, manchmal, weißt du, wenn du jung bist, ist halt einfach, bist ein bisschen crazy. So, ne?
Und dann ja, man macht leider.
Aber es gehört auch dazu. Ist auch wichtig, dass man sowas macht, finde ich. Das gehört
also nicht unbedingt mit dem Auto durch die Stahltür, aber ich weiß, was du meinst.
Aber wenn es gut geht, kannst du immer hinten raus sagen. So, ja. Aber es war ja auch keine Sau da, muss man auch sagen. Also es ist ja nicht so, dass da 10 Leute lang. Es war morgens um 4:30, da war kein Schwein. Ich war der Einzige. Also wenn einer einen Schaden gehabt hätte, dann ich. So,
ja, das hab
ich auch. Mein Auto war also war nicht so, dass da.
Und das war dann Schrott, das Auto?
Nee, musst du dann Kotflügel neu, vorne der Kühler und solche Geschichten. Ne? Und dann hast du halt so einen Ami-Reparaturladen sozusagen gebracht. Ja, keine Ahnung von Autos. Ne? Ich bin gerne gefahren, aber.
Ich auch nicht. Aber hast du jetzt mehr Ahnung von Autos?
Ja, ich fahre gerne auf der Rennstrecke, auf Nordschleife und so einen Schnickschnack. Also, das habe ich Bock drauf. Aber die ganzen technischen Dinge finde ich immer so interessant, aber in der Tiefe ist das schon, da musst du dich schon richtig für interessieren, da musst du schon ein bisschen nerdig sein. Und das, ich eigne mir das ein bisschen an, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich da komplett durchdrehe.
Als mein Bruder und ich nach L.A. gezogen sind oder gewohnt haben, mussten wir uns auch ein Auto kaufen und wir hatten immer den Traum von so einem alten Cherokee Jeep, ja, ne? Diesen alten Kastenwagen fanden wir so geil. Aber wir haben beide keine Ahnung von Autos, ne? Und ich weiß nicht, dass wir auf so einem Gebrauchtwagenhändlerhof gegangen sind. Und dann hat er so ein Ding gezeigt und dann machen wir die Motor auf. Wir beide ziehen so ein bisschen an den Kabel. Gucken uns so an, echt so völlig doof, ne? Und sagen so, ja, super, nehmen wir, bezahlt. Und dann sind wir damit gefahren und irgendwann haben wir gedacht, so, Alter, irgendwas ist falsch mit dem Auto. Wir haben uns die Ölwanne nicht angeguckt, die war durchlöchert wie so ein harter Käse oder was weiß ich. Aber es war auch so geil, dann mussten wir das alles neu machen.
Erstmal geil, wenn man so als Vollnerd sagt dann so, ja, zeig mal die Motorhaube. Und dann so,
ja, genau, stimmt.
Sieht gut aus.
Ja, genau. Die Kabel sind alle an der richtigen Stelle. Keine Ahnung, welche Kabel wohin gehören.
Normal.
Aber, ja. Okay, aber dadurch bist du so ein bisschen ins Minus zu der Zeit schon geraten, ja, durch diesen Wagen. Schon
durch meine dummen, dreisten Aktionen. Und dieser Lottogewinn hat einfach ermöglicht, dass ich mein Konto damals auch ein bisschen glattbügeln konnte und natürlich den Rest einfach investiert, würde man heute sagen, investiert in meine Ausbildung.
Wie war das denn? Also ich weiß noch ganz genau, also ich bin ja geboren in Amerika und ich war ja zwischendurch da. Mhm. Aber das erste Mal, als ich dann auch auf der Highschool war, nach ganz langer Zeit, hat in Deutschland, also das Englisch, das du kennst durch die Schule, ist ja komplett anders als das Amerikanisch, das auf einmal vor Ort gesprochen wird. Wie bist du denn damit klargekommen? Also wie war das für dich so der erste Tag, dein Traum, du kommst in diese California Sushi School und denkst so, what is happening?
Ja, natürlich haben die komplett anders geredet und man hat natürlich auch versucht, diesen Slang auf ganz Billo nachzumachen. Ne? Hey, how you doing? Und so, weißt du so. Aber tatsächlich, hat mich das gar nicht gestört, weil ich war so froh, da zu sein und war natürlich auch ein Exot, muss man sagen. Ich war der allererste Europäer überhaupt auf dieser Schule.
Wirklich?
Ja.
Also, weil keiner da das kannte?
Nee, ich weiß, keiner kannte, keiner wollte es da lernen. das ist halt, weißt du selber, in den USA läuft halt viel über diese Colleges, Academies und sowas. Und das war diese California Sushi Academy und war jetzt auch nicht so riesig groß oder so. Es war ein Restaurant und hatten halt so Schulungsräume hinten dran und sowas. Und Toshi war sozusagen der Chef der ganzen Bande und Mark Morino, weiß ich noch damals, war mal Lehrer.
Und ist das in der Sushi-Szene ein großer Name?
Mark Morino, der hat damals auch für Nobu gearbeitet und solche Geschichten. Also der war schon cool. Der hat auch geile Sachen gezeigt. Also der hat mir damals so Sachen gezeigt, die habe ich dann auch gleich mir aufgeschrieben. Auch jeden Abend, habe ich heute noch bei mir im Büro steht dann noch so ein Ordner, wo ich jeden Abend immer reingeschrieben habe für meine geilen Ideen und habe mir welche Sushi-Bars damals schon auf großen DIN A3 Zetteln mir aufgemalt, wie meine Sushi-Bar aussieht und so ein Scheiß. Das habe ich zum Glück noch alles.
Ach, cool.
Das war halt, aber die waren total cool mit mir. Ich hatte natürlich, war ausgebildeter Koch, ich konnte natürlich mit Messer umgehen und so und war natürlich auch gierig, ne? Also ich muss sagen, ich war ja knapp 4 Monate da und das war für mich aber, als wenn ich da locker ein Jahr oder 2 Jahre da war, weil ich habe die von morgens bis abends genervt, wie was geht. Ich habe ja nebenbei noch gearbeitet, die haben ja immer so Internships gemacht, dass du bei Läden, die hatten so viele Läden an der Hand, die immer Leute gesucht haben, da hast du so Assi-Arbeiten gemacht, aber war scheißegal, Hauptsache da sein und mitmachen, ne? Und Sushi-Rollen gucken, wie es da abläuft, Sachen wieder aufschreiben, Ideen aufschreiben und das war einfach eine sensationelle Zeit in die Sprache. Tatsächlich war es so, dass ich zum Ende meiner Zeit auch in Englisch geträumt habe.
Ja, das ist ja der wichtigste Punkt. Das
kommt,
ne?
Irgendwann kam es, dass ich auch so Englisch gedacht habe. Das war halt krass.
Ja, und vor allen Dingen, ich habe es gemerkt, ich weiß noch, dass ich am Anfang meines Highschool-Jahres habe ich Eddie Murphy Raw geguckt mit ein paar Jungs.
Endstufe.
Ja, genau. Aber habe ganz viel nicht so richtig einordnen können. Und ja, die haben sich totgelacht. Und am Ende haben wir den irgendwann nochmal geguckt und dann ist ja auch der Slang, ja, die Art und Weise, wie sie einen Satz bauen, wie sie es dann so von der Intonation machen, fand ich total geil. Aber hast du denn noch Kontakt zu den Leuten? Also wissen die, was du sozusagen...
Ja, der Toshi hat das, der pflegt seine Webseite nicht mehr so gut, muss man sagen, aber der hat immer, ich war immer auf seiner Startseite hier, Starchef Steffen Hensler mit der Verlinkung auf meine Webseite und so. Ich war jedes Mal, wenn ich in L.A. war, ihn auch immer besucht, davon erzählt. Er hatte dann sein Restaurant, das war immer in Venice Beach, damals habe ich halt die Ausbildung auch gemacht, was auch noch, ich habe Marina Del Rey gewohnt, Venice Beach die Ausbildung, das ist halt auch so.
Obwohl damals, muss man sagen, Venice Beach war, also das ist jetzt besser, aber immer noch
abends war klar, aber tagsüber war es halt geil. Und weißt du, ich hatte Bock auf Pumpen da, die ganze Bodybuilding-Geschichte noch und so. Das war halt für mich, living your dream.
Gold
war das, ne?
Gym, ne? Arnold Schwarzenegger normal. Direkt um die Ecke.
Oder draußen das Ding, weißt du, wo du Freiluft trainiert hast oder wenn du bei Santa Monica bist, diese ganze Area da, wo du die ganzen Barren hast, wo du machen. Das war für mich, ich habe da Sport, auch bin gesurft, ich bin gejoggt, ich bin Fahrrad gefahren. Also das war hell of a time, muss man sagen.
Aber warum bist du denn wieder zurück? War für dich nicht irgendwie der Lebensstil da auch ganz cool?
Ja, total. Aber ich war damals, war ich verheiratet auch und hatte meine Base hier und wollte auch hier meinen Laden machen. Und war damals einfach, L.A. war damals, fand ich, eine Sensation. Ich fand es jetzt im Nachklapp, also immer noch geil, aber wenn du jetzt wieder nach L.A. kommst, hast du manchmal das Gefühl, das ist wie eine Stadt, die auch ein bisschen stehen bleibt. Manchmal, ne? Also das ist so, wenn du nach, ich finde zum Beispiel London und so, da kommst du jedes Mal anders. Da denkst du, boah. Und L.A. ist so ein bisschen so, ist immer cool, aber es ist wirklich, wenn ich da hinkomme, sieht es original so aus wie damals noch. Das ist krass.
Ja, ich finde, das Problem an L.A. ist einfach, dass es ja flächenmäßig sich immer weiter ausbreitet. Ja. Und ich fand immer schwierig, dich da zu orientieren. Also New York, London, Paris, da hast du ja überall Sehenswürdigkeiten, die du dir angucken kannst. Aber L.A., da musst du ja erstmal hinterkommen. Ja. Und es ist so wenig auf der Straße los. Das ist, fand ich immer problematisch.
Das ist ganz anders, ne? Das ist ja nur, das geht ja keiner zu Fuß eigentlich.
Nee, weiß noch, dass ich im Oktober 2001, also nach September 11th in Kalifornien war, und ich weiß noch, dass sie übers Radio immer durchgesagt haben, wenn sie someone suspicious with a backpack walking down the street sehen, melden sie es der Polizei. Und ich dachte so, mit dem Rucksack zu Fuß, da bin ich jeden Tag hier unterwegs. Ja. Also, ja, aber weil da geht ja keiner zu Fuß. Das fand ich
Da geht keiner zu Fuß.
Also,
da gibt's auch keine richtige Innenstadt in diesem Sinne, so Center und so. Es gibt diese Corners, wo du dann irgendwas abhältst. Das ist schon ein anderes Leben. Ich fand's schon geil, aber damals hatte ich auch Bock, wieder zurück nach Deutschland und das hier halt einfach auch zu etablieren, diese ganze Geschichte. Das war ja der Plan, der dahinter steckte.
Gibt's für dich eigentlich, wenn wir nochmal zum Film zurückkommen, gibt's für dich einen Film, wo das Leben, also jetzt abseits von einer Dokumentation oder einem Dokumentarfilm, wo, keine Ahnung, Schokolade oder sowas, wo du sagst, das hat irgendwie was.
Du meinst ein kulinarischer Film,
ja,
oder?
Ja, genau.
Was?
Boah. Oder guckst du sowas gar nicht? Ist das immer für dich absurd?
Schokolade.
Ein Koch zum Verlieben. Ich meine, es sind meistens so romantische Komödien,
ja,
oder sowas.
Ja, wie hieß die noch? Mit von Michael Douglas, die Frau, ne?
Catherine Zeta-Jones.
Catherine Zeta-Jones, genau. Nee, solche Filme, ja, guck ich mal. Finde ich auch nicht schlecht, aber ich finde so richtig coole Kochfilme, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ein Kochfilm jetzt auch irgendwie so prägend oder so geil ist. Also weiß ich nicht. Ich finde, es gibt ja oft immer so vielleicht mal eine Nebenrolle von so einem Koch, der da so reinspielt, aber mir fällt jetzt kein cooler Kochfilm ein im Moment. Es gab mal ganz gut mit Jean Reno, glaube ich. Der war ganz gut. Dann sind es eher so Dokumentationen wahrscheinlich, ja, auch, ne? Über, was ich, über Ferrand Adrien und solche Leute, ne? Wo das echt schon special sind.
Und das guckst du dir auch an? Ist das etwas, was dir.
Ja, guck mir schon an. Ich war auch einmal im Glück gehabt im Noma-Essen da in
Kopenhagen.
Und, aber das ist halt Next Level Shit, ne? Das ist auch. Also da geht's. Also das muss man, ist schwer zu beschreiben. Wir waren zu der Zeit, als wir da waren, da macht ja alle, es war damals zumindest so, alle Vierteljahr gibt es ein neues Thema. Und wir waren beim Thema Fisch. Und dann haben die ungefähr 65 Gänge, die sie vorbereiten für diese Season. Und wenn du da bist, gibt es, ich glaube, so um die, was war das, 24 Gänge, glaube ich, aus diesem Repertoire an diesem Abend. Haben ganz geile Zeremonie. Du kommst, stehst vor der Tür, musst warten. Und immer wenn einer reinkommt, sind ungefähr 8 bis 12 Köche und Kellner, die dich empfangen.
Ja.
Die stehen da so, klatschen, hey, hallo, dann setz dich hin. Und das Essen selber, muss man sagen, ist schon Special Interest. Also das ist schon, das hat nicht immer was mit, ach Mensch, ist das lecker und da hätte ich gerne eine Portion von, sondern das ist schon, der ist ja echt ein Vollfreak. Ne? Du hast dann so eine Rundführung noch bekommen und die haben ja so Kühlhäuser, die haben plus 60 Grad, weil da was gären soll und all so ein Schnickschnack und dann schneiden die irgendwie die Baumrinde ab, legen die irgendwas ein, 3 Monate und was die da alles machen. Das war schon spannend, aber es ist halt eine ganz andere Form des Essengehens. Ne? Aber die Idee, die dahinter steckt, der war auch selber da an dem Abend, das sind schon beeindruckende Leute und Geschichten einfach.
Lässt du dich von sowas dann, also woher ziehst du die Ideen für das, was dann auch in deinen Restaurants sozusagen serviert wird?
Ich habe immer am Anfang vom Hensler haben wir viel rumprobiert. Und ich habe immer auf meinen, also natürlich damals konntest du noch nicht ganz so, heute kannst du ja sagen, okay, ich nehme mal einen Abend frei und stalke sämtliche Instagram-Profile der Top 20 Restaurants jeden Landes, die Asia machen. So, dann gucke ich mir online noch die Speisekarte an und dann fange ich mal an, ein bisschen zusammenzuschustern. Das kannst du ja heute, ist das ja wirklich auch gang und gäbe, muss man sagen, ne? Oder auch bei vielen Kollegen. Aber wir haben damals einfach so ausprobiert und ich hatte immer so eine, immer mein Gefühl an der Stelle immer walten lassen. Und sagen, wie würde ich das gerne essen? Also ich habe immer das auf die Karte genommen, was mir schmeckt. Ich habe immer, also normalerweise muss, sagt man ja immer, oder wenn man Business treibt, der Köder, der muss den Fisch schmecken, der muss nicht mir schmecken, aber mir hat immer das, was ich gekocht habe, hat auch immer mir geschmeckt. Und was mir nicht schmeckt, habe ich auch nicht gekocht. So,
okay, aber das, ich glaube, das ist ja die einfach, ja, also die beste
die
Art, die
simpelste
ranzugehen,
Art und Weise.
Ne?
So. Und ich hatte auch immer so, zum Beispiel haben wir rumprobiert mit Eigelb. Ich sage schon, normales Eigelb ist die beste Soße der Welt. Also wenn du guckst jetzt gerade komisch.
Nee, ich gucke nicht, genau. Ich guck interessiert, vielleicht genau. Sieht es komisch aus.
Genau,
aber
du musst dir vorstellen, du trennst ein Ei, hast dieses Eigelb und dann stichst du dieses Eigelb an, dann zerfließt es ja. Und dann muss man einen Teelöffel nehmen und mal so hoch und einfach runterlaufen. Von der Konsistenz ist es perfekt. Es ist geil cremig, es ist nicht zu flüssig. Und Eigelb selber, wenn du ein anständiges Ei hast, schmeckt auch sensationell. Wenn du den Tatar machst und lässt dann Eigelb drüber laufen. Da sind viele jetzt ein bisschen immer so, rohes Eigelb. Aber du musst mal diese Hürde weglassen und einfach mal free your mind. Und da sind wir bei Matrix, der Free Your Mind, there is no spoon. Und dann sagen, dieses Eigelb war für mich, und da haben wir viele Sachen mit auf Eigelbbasis gemacht, das waren die Soßen auf Eigelbbasis und dass wir uns angepasst haben an diese Soße. Oder wir haben eine Sache sozusagen, also ich glaube, dass wir sie erfunden haben, muss ich sagen.
Okay.
Und zwar haben wir ein Klassiker mal Sashimi vom Lachs mit, wir haben ja dann immer Ponzu-Soße auch gehabt, säuerliche Sojasoße. Und da habe ich immer gesagt, wir müssen einen Konter schaffen, wir müssen einen Konter. Da habe ich gesagt, so ein Küchenchef damals, ich sage, mach mal Nussbutter. Braune Butter. Und das wird für uns ein Klassiker. Braune Butter mit Ponzu gemischt ist einer unserer All-Time-Favorites, die dann ein Restaurant, was bei uns gegenüber ist, was es jetzt nicht mehr gibt, was wieder neu betrieben wird, die hatten das damals auch auf der Karte. Und dann diese Mischung aus Nussbutter und Dings, das habe ich nirgendwo vorgesehen. Ich bin auch einer, der was Gutes sieht, bin ich der Letzte, der sagt, nö, mach ich auch. Habe ich überhaupt keine Scham. Aber das haben wir wirklich für uns damals erfunden. Vielleicht gab es auch irgendwo. Aber das findest du jetzt bei vielen Restaurants. Und das war unser Signature-Dish sozusagen.
Aber das macht einen doch auch stolz, oder?
Total. Ich glaube, wir haben schon, wir waren mit unserem Restaurant ja nie, haben wir nie Sterne gekriegt oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie wir im Hensler gekocht haben, seit 2001, mit rohen Jakobsmuscheln und all solche Sachen. Da haben wir auf jeden Fall einen Trend losgetreten, auch diese Sushi-Art. Das können wir uns auf jeden Fall auf die Fahne schreiben.
Also ist die Befriedigung für dich nicht unbedingt Preis, Auszeichnung, Stern,
nee,
sondern eher die Resonanz des Publikums, und die spricht ja komplett für dich.
Ja, nee, also wir hatten nie den Anspruch, also ich glaube, wir haben viele Gerichte gehabt, die sternewürdig gewesen wären, die aber natürlich in einem Umfeld serviert werden, was nicht danach, was nicht sternemäßig ausgelastet ist. Ich meine, das ist einfach ein lauter Laden, lockerer Service, kommst rein, die, also das ist ja eine, das hat sich jetzt auch vielleicht ein bisschen ruhiger geworden, aber damals war das ja eine Hütte, was ich, da sitzen abends 120 Leute, das war Place to be, sehen und gesehen werden, und es war nie unser Anspruch. Ich wollte immer diesen Flair eigentlich, den ich damals in dieser Sushi-Bar, bei Sushi on the Rock hatte, den wollte ich immer transportieren, dass du ein geiles Essen hast, aber in einer Atmosphäre, wo du auch laut sein kannst, wo du dich unterhalten kannst, weil das hat sich jetzt auch ein bisschen geändert. Sterne-Gastronomie ist ja auch einfach manchmal anstrengend als Gast, weil es immer nur ums Essen geht. Dann ist es meistens mit dicken Teppichen, dass es ruhig ist. Also du wirst, wenn du mit deinen Jungs weggehst, wahrscheinlich nicht in Sterne-Laden gehen.
Nein, also so. Ich finde, wir waren in diesem Schwesternrestaurant von Noma, ich weiß gar nicht, wie das heißt, auch in Kopenhagen.
Ja.
Und da haben wir das auch mitgekriegt. Ich finde, also toll essen,
ja,
das ist schon interessant, experimentell essen brauche ich jetzt nicht jedes Mal, aber ich fand es auch spannend, mir mal anzugucken, was
die
da machen.
Das ist halt so ein bisschen so, als wenn du guckst dir einen geilen Actionfilm an, wo du sagst, geil, boah, wuh. Und dann guckst du dir irgendeinen Arthouse-Film an, wo du sagst, ja, auch gut, aber...
Zwischendurch braucht man ein bisschen was für einen Latz. Aber ja, ich finde, das ist ja immer noch etwas Gesellschaftliches, ne? Also was Kommunikatives, und das liebe ich eben.
Ja.
Gibt übrigens einen schönen Actionfilm, apropos, mit Frank Grillo,
ja,
der aus Punisher und, ja, Captain America, und zwar Boss Level heißt der.
Ist das mit Mel Gibson?
Genau, mit Mel Gibson als Bösewicht.
Ja.
Guck ihn dir an.
Alles klar.
Also der ist, ich sag mal, Actionfilm nicht neu erfunden.
Ja.
Es geht um eine Zeitschleife, also so ein bisschen wie Tiki Küsters Murmeltier, nur ein hart brutal Action.
Okay.
Und da sind ein paar richtig geile Sachen dabei.
Oh, cool.
Und nur als Inspiration, Frank Grillo aus 53, der hat ein Body. Steffen, da müssen wir noch ein paar Mal um die Alze laufen.
Lustigerweise habe ich tatsächlich heute gerade, kein Spruch, bei YouTube ein Video von ihm gesehen, wie er sagt, wie er trainiert.
Ja, und das ist ein Monster, ne?
Krass. Krass.
Oder 53, 54.
Der ist ja auch schwer mit Karate und Boxen,
ja,
und so,
ja,
ne? Er ist schon echt ein...
Ja, aber du auch Boxen.
Ja,
Karate nicht.
Ja, ja, ja. Aber als ich ihn gesehen habe, dachte ich, okay, ist es noch Luft nach oben.
Da ist sehr viel Luft nach oben.
Ne?
Also das ist so wie bei einer Aktie, die bei 100 ist, ich bin bei 0.
Ja, normal.
Ne? Also da muss man noch ein bisschen hinkommen.
Da kommt noch was.
Ja, da können wir noch dran arbeiten, ja, auf jeden Fall. Wie kam es denn zur schnellen Nummer? Also ist das eine pandemiebedingte Idee?
Nee, schnelle Nummer gab es seit 2008 habe ich die erfunden sozusagen.
Ach so, okay.
Oder mit erfunden, ja.
Ach, weil so lange gibt es das schon?
Ja, die ist erfunden. Ich habe damals beim ZDF die Küchenschlacht moderiert. War erst als Juror,
ja,
und dann als Moderator. Du hast ja 6 Kandidaten, jeden Tag fliegt einer raus und dann hast du Freitag, ist so eine Wochenshow, am Freitag hast du dann das Finale mit 2 Leuten. Diese 2 Leute hast du aber schon 4 Sendungen gehabt, hast alles erzählt, alles ist auserzählt. Das war für mich dann als Moderator immer so, boah.
Was willst du jetzt da sagen?
Was soll ich sagen? 35 Minuten kannst du natürlich füllen mit irgendwelchen Schmuh, aber ich habe dann mit dem Produzenten damals mit Heidemann zusammengesessen und gesagt, lass mich doch selber kochen. Und sein Partner Ben, ja, mal hin und her, ich glaube, der Ben, was dann sagt, ja, dann nennen wir es irgendwie Hensler schnelle Nummer, so, haha, schnelle Nummer. Und ich sage, ja, alles klar, machen wir so. Und dann sage ich so, Frauen, jetzt hier, die beiden kochen, ich mache mal eben Hensler schnelle Nummer, hab was gekocht. Hab das mit rübergenommen zu Topfgeldjäger, die Sendung, die ich moderiert habe beim ZDF, über 700 Sendungen im Mittagsprogramm. Und da habe ich irgendwann mal angefangen, die Social Media mäßig mal hochzuladen. Aber immer wieder so sporadisch. Habe dann immer gemerkt, große Resonanz, aber habe mir nie die Zeit genommen. Richtig. Ich wusste immer, das könnte was Großes werden. Und jetzt, kurz vor dem ersten Lockdown tatsächlich, haben wir uns der Sache ein bisschen mehr gewidmet. Und dann kam der Lockdown, haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen, machen wir ein bisschen mehr davon. Und haben das dann immer bei Instagram bei den Stories hochgeladen. Also auch so ein bisschen versteckt, muss man sagen. Hatte aber echt harte Abrufzahlen. Und habe ich irgendwann gesagt zu mir, lad das mal einmal bei Facebook bei uns hoch. Und dann hat das Video von 2 Tagen 1,5 Millionen Abrufe. Und da dachte ich so, oho, oho. Nächsten Tag, lad noch mal eins hoch. Das hatte 2 Millionen Abrufe. Und da war bei mir sofort im Kopf, okay, bap, 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 bap. Und dann ging es sofort los. Nur noch da hochgeladen, eigene Website gemacht, YouTube-Channel hochgezogen, einen Online-Shop irgendwann drangehängt, ein Buch gemacht. Und dann war sofort, okay, feuerfrei. Aber sicherlich auch zur rechten Zeit.
Ja, ich glaube, man muss am Ende immer seine Chancen wahren. Ja. Aber du hast eben ja schon gesagt, also deine Fernsehkarriere ist ja parallel auch immer größer geworden, ne? Also ZDF, ProSieben, Schlag den Hänsler, Vox ja so und so die ganze Zeit. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen? War das auch ein Bestreben, das automatisch irgendwann kam in diesem Koch-Fernseh-Hype?
Nee, also ich weiß noch, wir haben 2001, habe ich mich ja selbstständig gemacht mit meinem Vater, Hänsler, und dann bis 2003 auch jeden Tag da gestanden und so, aber immer gedacht, geil, mit einem Team zusammen, dies, das. Hatte aber immer irgendwo so, ich weiß nicht, immer dieses Gefühl so, irgendwas kommt noch, irgendwas geht noch. Also das ist so ein Gefühl, was du schwer beschreiben kannst. Aber ich würde es so beschreiben, so, irgendwas muss noch kommen. Das kann
also du wolltest, dass noch was kommt, oder du hast antizipiert, dass noch was kommt?
Ich habe für mich gespürt, da geht noch mehr in deinem Leben. Ja. So, ich konnte es aber nicht sagen. Ich konnte nicht sagen jetzt, dass ich zum Fernsehen will, dass ich, keine Ahnung, Radiomoderator werden will oder dass ich, keine Ahnung, weiß ich nicht,
Sänger
werde oder sonst irgendwas anderes. Ich merkte nur, irgendwas muss da noch gehen. Und dann hat mich Rainer Sass, damals vom NDR, der Fernsehkoch, der hat immer seine Viertelstundenshow gehabt, hat immer sein rotes Kochmobil irgendwo hingebracht, hat mit demjenigen vor Ort gekocht, auch mit Landwirten und so. Der war Gast bei uns, fand meine Küche spannend und sagt, ich würde gerne mit dir mal zusammen kochen. Ich so, ja, cool. Da haben wir das Ding ins Restaurant eingeschoben, so Planken, haben eine Sendung zusammen gedreht und da war so ein Moment, wo so vor der Kamera habe ich mich nicht ganz so doof angestellt und da merkte ich auch so schnell, die merken das auch. Dann haben wir für ein Oster-Special hat er mich nochmal geholt und da war schon alles viel lockerer und so. Und dann kam der NDR und sagt, Mensch, du bist ja vor der Kamera irgendwie ganz authentisch und so, kannst dir vorstellen, eine Kochshow. Und da haben wir Hänslers Küche damals erfunden und das lief beim NDR, das haben wir immer nur sonntags gedreht, weil da der Laden zu, wir haben es im Restaurant gedreht, sonntags gedreht und Montag noch schnell morgens eine Folge. Und das lief dann eigentlich echt erfolgreich beim NDR und so ging es dann los. Die haben mich damals ja auch, durfte ja 4 Folgen San Francisco nach Los Angeles machen. Haben die damals bezahlt. Sind mit dem ganzen Team rübergeflogen und haben 4 Folgen in, haben wir 2 Folgen, eine in San Francisco, eine auf dem Weg und 2 in L.A. Da habe ich in Monterey. Kennst du diesen einen Laden, den es da gibt auf dem Weg? Da gibt es einen ganz bekannten Laden, der so eine riesen Terrasse hat, wo du so aus dem Meer glotzen kannst.
Ja,
da gibt es ja mehrere. Ja. Aber da war es einer so bekannt. Und da haben wir oben auf dem Dach, habe ich gegrillte Ananas mit Honig gemacht. So geil. Und ich habe mit dem, ich habe auch an, wie heißt das in San Francisco, Fisherman's Wharf, habe ich in so einem Restaurant zusammen mit dem Bruder von Gary Payton, dem Basketballspieler, der war der Küchenchef, haben wir zusammen auch gekocht. Und so in L.A. habe ich natürlich Sushi gemacht und habe am Strand, wir haben in Venice Beach am Strand eine Küche aufgebaut und so. Das waren so geile Folgen. Und aber das Lustige ist, und das hat der Produzent gesehen von der ZDF-Küchenschlacht und hat diese Nummer gesehen in Monterey auf dem Dach. Hat gesagt, oh, guck mal, der Junge ist irgendwie ganz pfiffig, den hole ich mal rüber für die Küchenschlacht. Also so kam eins zum anderen.
Aber das macht dir Bock. Ne? Also ich meine, Schlag den Hänsler ja auch zusätzlich, das ist ja auch was völlig anderes gewesen. Aber das sind so Dinge...
Einer meiner erfolgreichsten Shows.
Na, ich... Also du kennst meine Meinung dazu, ich habe sie dir schon häufiger gesagt. Ja. Und ich
finde, auch, mit einem anderen Moderator wäre es besser gelaufen, hast recht. Das hast du nicht gesagt.
Das habe ich nicht gesagt. Aber aber ich finde das ja, aber ist da, also jetzt mal noch weiter zu denken, ne? Also ist denn die Schauspielerei auch etwas für dich?
Ich habe ja schon mal so Ausflüge gehabt, so lustige. Ich glaube, Notruf Hafenkante, habe ich einen Fernsehkoch gespielt. Und,
ach Quatsch.
Ja, lustig. Der sich dann sozusagen der sich zusammen mit dem einen Polizisten in die gleiche Frau verliebt.
Und dann gab es Ärger?
Ja, zum Schluss haben wir uns zusammen betrunken und haben da so rumgeleitet. Aber ich glaube, du kannst mal so einen Gastauftritt machen. Ich hatte mal jetzt eine Anfrage, habe ich leider keine Zeit gehabt, hat mich so geärgert fürs Traumschiff. Auf den Malediven zusammen mit Florian Silbereisen Hochseefischen.
Ach, das ist ja geil.
Ich hatte leider keine Zeit, mich so geärgert.
Aber das kann ja nochmal wiederkommen.
Ja, ich hoffe auch, dass, weil das ist der Traumschiff, ist ja echt eine geile. Ich habe das ja nie geguckt, aber wenn du es guckst, das ist echt lustig, ne? Das
ja, ich meine, es gibt ja gerade diese heiße Diskussion, ne, zwischen allen. Ich meine, Harald Schmidt ist da ja seit, glaube ich, 15 Jahren mittlerweile und auch Florian Silbereisen haben gesagt, dass man an den Büchern vielleicht mal ein bisschen arbeiten kann. Auf der anderen Seite denke ich immer so, ja klar. Kannst du es moderner machen, aber es ist ja eigentlich genau deswegen das Traumschiff.
Ja,
ne?
ist es auch. Und,
Also kannst du auch den Tatort ändern, hat ja auch Till versucht.
Ja.
So. Aber darfst du ja anscheinend nicht.
Nee. Ne? Also. Zuschauer haben ja so eine klare Vorstellung, auch mit Tukur, die waren ja auch komplett anders. Ne?
Ja, genau, stimmt.
So, also aber ich finde es auch gut, weil man muss auch versuchen, weißt du, so. Ja, ist ja wichtig. Genau. Und, aber ich merke selber, ich glaube, da fehlt mir noch das Talent. Ich wünschte, Ich hätte dieses Talent, aber ich glaube, ich habe es nicht.
Ja, welches Genre wäre das, in dem du dich am wohlsten fühlen würdest? Point Break Action.
Ja, ich glaube schon. Aber ich finde so Komödien auch ganz lustig.
Oh, ich finde Komödien super.
Also ich fand die letzte deutsche Komödie, die ich gesehen habe, Das perfekte Geheimnis. Boah, fand ich den Film gut.
Ja.
Boah, ich hab echt, der war richtig lustig, fand ich. Der war echt lustig.
Ja, also das ist ja also sehr schön inszeniert. Ich meine, auch mit absoluten Superstars.
Ja, total.
Aber das ist ja zum Beispiel auch eine Idee, die ja, glaube ich, in 17 Ländern, das ist Ursprungsland, glaube ich, war Italien oder Frankreich, dann verkauft wurde. Aber toll.
Ja.
Es gibt ja auch eine ganz tolle deutsche Komödie, Der Vorname, basierend auf einem französischen Film mit Florian David Fitz unter anderem.
Genau, wo sie ihn Adolf nennen wollen, glaube ich.
Ja, das ist so ein, aber da siehst du, und das finde ich das schön auch, weil wir ja ganz viel über Amerika gesprochen haben, aber das europäische Kino ist einfach auch zum Beispiel sensationell. Ein Film kann ich dir auch ans Herz legen, allen ZuhörerInnen, Der Rausch. Thomas Winterberg mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle.
Ja.
Geht im Prinzip um vier Freunde, kurz gesagt, die sagen...
Ach, wo sie sich immer...
Immer einen kleinen Glimmer.
Da habe ich einen geilen Trailer von gesehen.
Ja, immer einen kleinen Glimmer. Wahnsinn.
Geil,
so
okay.
So geiler Film.
Muss ich mal sagen, weil du gerade Mads Mikkelsen sagst, der schlimmste Film, den ich je gesehen habe in meinem Leben, war Valhalla Rising.
Oh.
Alter, ich dachte, das kann nicht sein. Weil der ganze Film nicht redet.
Ja.
Dieser ganze Film hat mich... Ich habe aber ihn auch zu Ende geguckt. Ich dachte, okay, irgendwann musst du... Weißt du, wenn du diesen Punkt auf No Return verpasst hast, denkst du, okay, jetzt gucke ich mir bis zum Ende an. Ich habe ihn als Erinnerung als den absoluten upturnsten Film, den ich je geguckt habe.
Ja, aber weil du mit der Prämisse, du wusstest nicht, dass er nicht redet.
Ja, Mads Mikkelsen ist der geilste Macker, einer der geilsten Macker aller Zeiten, finde ich, als Typ selber. Aber ich habe diesen Film, ich muss mal gucken... Ey, ich dachte, Cedar Morio geschrien.
Ja, genau, aber wenn du weißt, dass er nicht redet, dann ist er nicht so schlimm, wie du ihn jetzt in Erinnerung hast.
Okay, da muss ich vielleicht noch mal gucken. Ja. Weil ich habe mich neulich beim Durchblättern meiner DVDs oder was, guckst du mal wieder, habe ich gesagt, habe ich den
guck
immer noch...
Guck ihn dir jetzt nochmal an. Unter dem Gesichtspunkt, dass du weißt, er redet nicht, weil dann kriegt er eine ganz andere Dynamik. Okay. Aber ich weiß genau, was du meinst. Wenn du sitzt und sagst, sag mal, willst du mich verarschen? Warum sagst du nichts? Ne?
Der und Film das, hat mich fertig gemacht.
Ja, kann ich mir vorstellen. Wir machen jetzt auch mal eine ganz heiße Nummer.
Ja.
Eine schnelle Nummer, wir beide. Und ich stelle dir eine Frage und du sagst mir einfach, was dir direkt in den Kopf schießt.
Yes.
Was darf bei einem Kinobesuch nicht fehlen?
Popcorn.
Guckst du Filme lieber alleine oder in Gesellschaft?
Sowohl als auch.
Welcher Genrefaktor darf in einem Film für dich nicht fehlen? Also Action, Romantik, Grusel.
Story muss gut sein.
Was ist dein schönstes Erlebnis, das mit einem Film zu tun hat und das du vermutlich nie vergessen wirst?
Wow.
Knutschen.
Knutschen. Ja, welcher Film war das noch? Ich glaube, es war ein Rocky-Film.
Ja. Bei einem Rocky-Film hast du ein Date und hast geknutscht? Weil sie keinen Bock hatte oder weil sie aus Liebe zu dir mit dir reingegangen
hat? Weil sie es ergeben hat.
Hast du denn auch so ganz so, ich musste mich strecken und deinen Arm umlegen?
Nee, wir waren schon so ein bisschen, wir fanden uns schon gut, das haben wir schon das war 14, 15, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass wir dann derbe im Kino rumgeknutscht haben. Das war schon cool.
Ja? Ja, war die alleine im Kino?
Nicht viel los, war uns aber auch egal.
Also richtig so,
Ja, so volle Lotte. Volles Programm,
geil.
Scheiß auf den Film.
Ach, das ist, ja, weil wenn der Punkt kommt, wenn du weißt, okay, jetzt passiert's, dann ist schon echt super cool, geil. Ja. Also wird Rocky auch für immer mit roten Sternchen in deiner...
Oft genug danach noch so geguckt.
Welches Outfit ziehst du am liebsten an, wenn du zu Hause Filme oder Serien guckst?
Lange Shorts und T-Shirt.
Was sind denn lange Shorts?
Hier so, nee, wie nennt man die?
Aber nicht so Dreiviertelhosen.
Dreiviertelhosen ist ja wohl. Alter, Digga, Dreiviertelhosen, I don't know. Wer die trägt, hat er sein Leben komplett verloren.
Das stimmt.
Nee, ich meine hier so, wie nennt man das, auf Kniehöhe, so Sporthosen.
Okay, Sporthosen.
Ja.
Was nervt dich am allermeisten, wenn du mit jemandem gemeinsame Filme guckst?
Wenn er die Fresse nicht halten kann.
Also in der Antizipation dessen, was passiert, oder in der Wiederholung einer Szene?
In der Wiederholung, oder wenn Fragen. Also ich rede ja nicht oft über mein Privatleben, aber einen gönne ich dir. Es ist, wenn du Töchter hast und mit denen zusammen Filme guckst, es ist ein Kreuz, muss ich sagen. Es macht keinen Spaß. Nee.
Also weil es immer so Papa...
Weil dauernd, wieso, weshalb, warum. Und meine Antwort ist, guck den Film. Guck den Film.
Hältst du es denn durch bis zum Ende oder sagst du dann immer so, ich gehe jetzt ins Nebenzimmer?
Nee, ich schicke die ins Bett.
Auf welchem Endgerät guckst du zu Hause Filme und Serien?
Fernseher.
Groß?
Normal, würde ich sagen.
Normal. Mit welchem oder welcher Schauspielerin würdest du gerne mal gemeinsam ins Kino gehen und zu welchem Film?
Oh, gute Frage. Gute Frage. Vielleicht würde ich mir den neuen Matrix mit Carrie Ann Moss angucken und fragen, warum sie seitdem so wenig gemacht hat. Oder ich sie nicht wahrgenommen habe, kann ja auch sein.
Nee, sie hat wirklich extrem wenig gemacht. Gibt es auch eine schöne Geschichte. Erster Matrix-Film gab es die Premiere im Mundsburg-Kino hier in Hamburg.
Ich da.
Warst du da?
Ja, klar.
Da habe ich ein Interview geführt mit Keanu Reeves und Carrie Ann Moss.
Ja.
Ein Doppelinterview. Und Keanu war leider, glaube ich, zu dem Zeitpunkt so unfassbar bekifft.
Ja, und ich habe gehört, dass der Whisky ja inhaliert hat.
Ja, genau. Ich glaube, das war aber auch eine ganz schwierige Phase bei ihm privat und so. Ja. Und ich weiß noch, dass Carrie Moss, eine ganz tolle Frau, neben ihm saß. Und das war so ein absurdes Interview, weil jede Frage ging bei ihm irgendwie so durch und landete dann bei ihr. Und ich glaube, sie war so latent genervt. Aber erinnerst du noch, es war sogar Sommer.
Ja, war super.
Super geiles Wetter.
Ich hatte den Film damals schon in L.A. gesehen. Das war in der Zeit, wo ich meine Sushi-Ausbildung gemacht habe.
Ah, okay.
Und da war ich kam schon wieder und sagte, Freunde, der geilste Film der Welt kommt raus. Und alle so, das war das gleiche Jahr, wo auch Star Wars neu rauskam. Yeah. Und wo ich sage, nee.
Matrix
ist der heiße Scheiß. Das war ja wirklich, du saßt da den ersten Teil ja drin und dachtest, was ist denn hier?
Ja, fand ich auch.
Und ich weiß noch, wie Keanu Reeves auf die Bühne ging.
Stimmt.
Er kam noch ganz kurz raus. You're happy to be enjoy the movie. Und wieder gegangen ist.
Stimmt.
Er kam noch kurz auf die Bühne.
Das erinnere ich auch noch. Ja. Genau. Und das war ein
Mutter. Stimmt, da hast du noch rausgerufen, glaube ich. Ich glaube, du hast das Ganze auch moderiert im Kino.
Ja, genau. Bei welchem Film hast du zuletzt weinen müssen?
Boah, ich bin da extrem empfindlich geworden, muss ich sagen. Ich weine fast bei jedem Disney-Film.
Ich auch.
Es kotzt mich an.
Nee, echt?
Nein, der kotzt mich falsch. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich denke immer, es kann doch nicht sein. Es ist eine etwas herzzerreißende Szene, meistens in Verbindung mit irgendeinem Elternteil, mit einem Kind, irgendwas ist. Es setzen die Geigen ein und mir läuft schon die Träne runter. Das ist aber, glaube ich, weil man Kinder hat. Da ist man so mellow.
Ja, das ist Wahnsinn.
Ich denke da jedes Mal, es kann.
Aber ich kann mir auch, ich kann mittlerweile antizipieren, wann es bei mir losgeht.
Ja, ne? Ich sehe eine Szene und denke schon, oh nee.
Und dann kommt
die Musik und du denkst so, ey. Und ich denke noch, das kann nicht sein und dem und gehe die Tränen und ich kann auch nichts dagegen tun.
Ich auch nicht. Aber ich lasse jetzt auch laufen. Mir ist das scheißegal mittlerweile. Ich finde es problematisch, wenn ich in Pressevorführung bin, ne, weil dann sind das ja Leute so aus der Branche und die, also die haben ja, und dann auch noch deutsche Filmjournalistinnen, haben alle so ein regungsloses Gesicht und ich bin dann immer derjenige, der, deswegen setze ich mich immer relativ weit von allen weg, an den Rand, damit ich immer so bei, oder diese Hero's Journey, wenn da so ein, so eine klassische Szene kommt, so er realisiert alles falsch gemacht und er will wieder zurück, dann sitze ich und mache immer so, Schluck und dann fängt es hier an so zu zittern.
Genau,
und dann
weißt du, wegbeißen. Oh,
ne? Ja, das ist echt.
I know, ich weiß genau, was du meinst. Ja.
Von welchem Film oder welcher Serie hast du deinen Freundes-, Familienkreis tagelang später noch erzählt?
House of Cards. Die erste Folge hat mich so weggehauen, weil er diese sogenannte vierte Wand durchbrochen hat. Ich weiß noch, wie ich die Serie gucke und es die erste Szene ist, wie er aus dem Haus geht und den Hund auf der Straße erwürgt, der angefahren wird. Weißt du?
Stimmt.
Und dann guckt er so in die Kamera und sagt, ich denke, das kann nicht sein, was ist gerade passiert? Wie geil ist diese Serie? Redet mit dir als Zuschauer und wie dich immer mitgenommen hat. Das war für mich out of this world.
Und dann bist du rumgegangen und hast gesagt, Leute.
Jedem. Das war genau wie bei Jackass. Damals, als auf MTV Jackass lief, ich weiß noch, wo man abends, wenn man nichts hat zur Arbeit, sag mal, hast du hier Johnny Knock, Jackass?
Stevie O. Bam Majera.
Ey, Wahnsinn.
Den Film, den zweiten Teil, ich weiß nicht, was der zweite oder der erste Teil, den haben mein Bruder und ich in Los Angeles geguckt und zwar im Chinese Grauman's Theater. Und ist das der erste Film oder der zweite mit dem Paper Cuts? Wo sie sich
es ist der erste, wo
Alter. Ey. Und wir saßen beide im Kino und dieses Gefühl,
du guckst. Zieht sich alles zusammen, ne?
Ja,
die Typen sind aber, ich glaube, die müssen nur drauf gewesen sein.
Ja,
ich weiß noch, ich war mal bei Stefan Raab bei TV Total Gast. Einen Tag vorher war Johnny Knoxville da. Und er saß wohl nur 30 Minuten in der Kabine und hat in diesen 30, er ist kurz gekommen, Sendung wieder abgehauen und hat er in 30 Minuten hat er wohl eine Dreiviertelbuddel Jim Beam weggehauen. Die Jungs müssen auch nur unterwegs gewesen sein, weil anders kannst du sagen, was die da abgezogen haben.
Ja, vor allen Dingen, out of this world. Ja, denn diese ganzen Dinger, ich weiß auch noch eine Situation, wo einer oben auf dem Dach steht und Billardkugeln in den Schritt fallen lässt. Erinnerst du die Szene, ne? Ey, und du denkst so im Nachhinein, ich meine, du hast, oder Stevie O sich dann Raketen im, Hintern angezündet hat. Das ist echt crazy. Vor allem, ich meine, Johnny Knoxville ist dadurch ja dann bei Hollywood, in Hollywood reingekommen, hat er mit The Rock auch einen Film gedreht. Ja. Aber dann das, was, dann hat er noch hier Old Grandpa oder Dirty Grandpa oder sowas. Fand ich schon, braucht man nicht. Und dann jetzt den letzten, wo er diesen komischen Theme Park neu eröffnet.
Das war.
Und dann merkst du, es ist genauso wie mit Borat. Erster Borat-Film super, zweiter Borat-Film sagst du schon so, warum?
Ja, bei solchen Sachen ist es dann auch auserzählt,
finde ich. Finde ich auch. Brauchst du
aber
nicht mehr.
Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das auch ein Matter of Money dann und sowas. Also okay, gib guten Share vom Studio, ich weiß es nicht.
Ja, aber ich meine, wie lange waren die top of the notch? Ja. Ich meine, das haben die ja nicht ein Jahr gemacht, das waren 5 Jahre mit 3 Filmen oder sowas. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da arm rausgegangen sind.
Die haben uns auch damals inspiriert, damals eigentlich auf Live-Tour war, waren wir auch mal, wenn wir dann nachts im Bus uns wieder richtig eingegeben haben und dann sind wir auf so einer Tankstelle. Und dann meinten wir aus, haben wir aus die Kamera, und sind gegen so ein Garagentor gelaufen, wie so zwei Vollidioten.
Wie, so lange, bis einer umgekippt ist?
Nee, volles Rohr. Richtig Anlauf genommen, 20 Meter. Und dann
aber so frontal oder frontal. Mit der Schulter?
Nee, frontal und Schulter, also beides rein. Und das Beste war, wirklich kein Spruch, 2 Jahre später, gleiche Tankstelle. Und wir, immer noch die eingebeulte Garagentour haben wir gern gesehen. Sehr lustig.
Ah, schön. Ja. Sag mal, bleiben wir mal bei eingebeulten Garagen.
Ich bin viel zu rätselig bei dir, ey, das ist Wahnsinn.
Ich freue mich, bei eingebeulten Garagentüren und bei The Rock. Du bist ja großer Wrestling-Fan.
War ich auf jeden Fall.
Bist du raus?
Ich finde es immer noch cool, aber ich blicke da nicht mehr durch.
Also du bist auch noch so The Undertaker und sag ich mal die ganzen...
Ich bin noch da lief es damals auf Sky, aber diesen englischen Sky noch. Ja. Was man damals empfangen hat, wo du WrestleMania mit Macho Man, mit Hulk Hogan.
Macho Man, Randy Savage.
Genau, und, die ganzen Jungs, ja.
Mit diesen geilen, das erinnert mich an hier Prinz aus Zamunda Glow, weißt du, die immer diese geölten Haare hatten.
Ja,
ich steige mittlerweile auch nicht mehr durch. Ich fand, früher war das auch irgendwie für mich so eine komplett andere, bizarre, absurde Welt, ne? Und jetzt kommen sie ja auch alle, sag ich mal, aus dem Wrestling-Alltag sozusagen nach Hollywood.
Das finde
ich
auch ziemlich. John Cena ja auch.
Ja,
ne?
Wahnsinn. Ja. Ich meine, der ist im neuen Fast and the Furious der Bruder von, oder der verkappte Bruder von Vin Diesel.
Ja.
Obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, John Cena finde ich gut.
Ja.
Den habe ich auch jetzt schon ein paar Mal getroffen. Das ist schon ein geiler Typ. Aber ich meine, The Rock. Das ist unfassbar.
Krass, ne? Wird jetzt sogar, was war es Neues als Präsident?
Gehandelt.
Ne? Wo sich
da könnte das werden.
The Rock, aber ich muss sagen, der Typ zieht sein Ding auch gnadenlos durch, ne?
Wenn du dir mal anguckst, ich weiß gar nicht, wie häufig wenn der da hier the Steam Train, Sushi Steam Train kommt, hast du mal gesehen, was der isst?
Ja, ja.
Wenn er dann mal nicht
seine... Aber eine Maschine halt, ne?
Ja.
Und wenn er jetzt hier für Black Adam, hat er ja auch nochmal richtig draufgelegt oder schön auf hart gemacht, also sich schön definiert und so. Also der spielt auch echt gut, muss man sagen, ne?
Finde ich auch. Und man muss eins sagen, ich habe den jetzt zu Fast and the Furious, Hobbs and Shaw und zu Jumanji mehrmals getroffen. Ein so und das finde ich auch zusätzlich, das ist etwas, was finde ich, was man lernen kann, diese absolute Professionalität. Ja. Ne? Also egal, was passiert, der sagt halt, ich bin jetzt hier, ich mache die Premiere, ich weiß, dass die 4000 Leute meinetwegen gekommen sind, ich ziehe das jetzt. Genauso wie ein Tom Cruise.
Ja.
Ne? Der schreibt vom ersten Autogrammjäger bis zum letzten.
Der ist das Krasseste, ne? Der ist der Krasseste von allen.
Ja, aber ich finde, das ist, darum geht's ja. Ne?
Ja.
Also deswegen kann ich die Arroganz von einigen nationalen und internationalen Kollegen, Kolleginnen auch nicht, überhaupt nicht verstehen. Ich denke, ihr macht das doch für die.
Ja, ja, finde ich auch schwierig. Aber The Rock finde ich auch. Ich fand auch, wenn man in Berlin nochmal war, die Premiere mit Tom Cruise, krass.
Unfassbar.
Ich finde so Tom Cruise krass. Auch wenn du Filme guckst, der hat auf, das ist so, egal, ob was er da glaubt, was er macht, aber die Filme selber.
Super.
Super.
Immer noch.
Und als Typ einfach, du guckst ihn an und denkst so, ja, das ist halt fucking Tom Cruise.
Genau, und wir haben in einer Folge mit Thomas Schmidt hier von Baywatch Berlin, auch von Late Night Berlin, sein Lieblingsfilm ist Magnolia.
Ah, okay.
Und wenn du dir den Film auch nochmal anguckst und was er da geleistet hat, ne, ich meine, was der immer noch macht. Ich sag ja zu allen Leuten, wie gesagt, the other stuff aside, ich sag, nenn mir einen schlechten Tom Cruise Film.
Ja.
Sogar Die Mumie ist ein guter Tom Cruise Film.
Ja.
Ne? Cocktail ist ein geiler Tom Cruise Film. Days of Thunder, Far and Away.
Ey. Neues erst gesehen, in Wiederholung lief irgendwo oder lief als Film, weiß ich, Kabel 1 oder so, hängen geblieben, Nicole Kidman. Sensationeller Streifen, Robert Duvall.
Ja.
Endstufenfilm.
Ja, ich meine, was der gemacht hat.
Der hat nur so gute Filme gedreht.
Rain Man, Farbe des Geldes. Du musst mal, Letzte Samurai.
Ja.
Alle Mission Impossible Filme sind geil.
Sowieso, ja.
Also ich finde.
Nee, das
also
Typ hat echt ein richtig gutes.
Und hier einer meiner Lieblingsfilme ist ehrlich gesagt, einer in den letzten 15 Jahren, ist Edge of Tomorrow. mit Emily Blunt, mit dieser Zeitschleife.
Ja, wo er immer wieder, ja.
So geil. Und auch mit dem süffisanten Unterton, finde ich super. Steffen, wir kommen noch zu einer Rubrik, die heißt bei uns Words of Wisdom. Und wir haben ja schon ein bisschen über deine Philosophie und deine Arbeitsethik gesprochen. Das finde ich auch total geil, wie du da eingestellt bist. Aber was würdest du zusammenfassend sagen, hat dir beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen?
Intuition und Leidenschaft. Also ich gehöre zu denen, die nicht groß planen. Natürlich kommst du jetzt ins Fern, wo ich auch Sachen plane, aber ich lasse mich immer von meinem Gefühl leiten. Und das würde ich auch immer wieder machen. Natürlich hast du auch mal ein paar Sachen, die nicht funktionieren und so, aber immer, wenn ich könnte mir nicht vorstellen, mir am Reißbrett jetzt 1000 Sachen durchzuplanen. Also natürlich, wie gesagt, musst du auch mal jetzt, das, ja, da machst du vielleicht mal dies, was ich, wie soll ich das sagen, jetzt, was ich.
Aber du bist ein Bauchmensch. Nummer.
Ich bin totaler Bauchmensch.
Und also, es gibt ja ganz viele Leute, die analysieren das immer mit dem Kopf. Bei mir ist auch Bauch.
Ja.
Mein Bauch sagt immer relativ schnell, mach es oder mach es nicht, egal was passiert. Ich meine, ich habe mich ja nur auch häufig schon genug in die Nesseln gesetzt, aber das ist bei dir auch immer noch so, ne?
Ja, ist es so. Und das ist auch so, und das soll auch so, finde ich, das fühlt sich auch gut an.
Ja, finde ich auch.
Das ist auch so, so soll es auch sein, weil es ist ja immer noch, du hast ja auch ein Leben, das muss ja auch Spaß, ich finde, es muss Spaß machen.
Ja.
Das habe ich irgendwann auch ganz schnell gemerkt, dass egal, ob du viel oder wenig Geld verdienst oder so, wenn es Spaß macht, das ist it's all about. Wenn du irgendwo gerne hingehst, du hast Bock drauf, wenn du noch Glück hast, dass du damit auch noch Geld verdienst, dann bist du an der Sonne, dann ist sowieso alles gut. Aber das macht's nicht aus. Ich weiß so, als wir damals auch als Koch, wo ich in meiner Lehre war, da haben wir geackert, dass die Heide war. Aber es hat Bock gemacht. Wir waren ein geiles Fünfer-Team, also Dreier-Team von Lehrlingen. Und das ist dieser Spirit. Und das kannst du dir, wenn du Sachen machst, die Bock machen, kommt Erfolg meistens sowieso irgendwann irgendwie, aber selbst wenn nicht, den Spaß, den du hast, den kann dir keiner nehmen, weil du wirst, das merke ich immer wieder, man wird ja auch langsam ein bisschen älter und du merkst so, wenn du erzählst oder wenn du mich fragst, auch wenn du mich fragst, was sind deine Highlights da und da gewesen und so, das sind ja Situationen, wo du ein geiles Gefühl hast, die ganz selten was unbedingt mit Geld zu tun haben, sondern einfach nur, hat der mir Bock gemacht, du warst mit Kumpels unterwegs und so, das hat ja ganz viel mit sozialem Umfeld zu tun und so, solche Sachen.
Aber das, du hast auch, geht's. Aber ich glaube, du hast genauso wie ich auch diese Vision vor Augen, schön auf der Terrasse sitzen, im Schaukelstuhl. Ja. Das ist so ein bisschen das Peter Fox-Lied, Haus am See.
Ja.
Ne?
Ja.
Und du siehst deine Enkelkinder im Garten spielen und denkst so ein bisschen zurück und sagst so einfach, ist geil.
Ja, weil du musst es dir immer wieder, also man will jetzt hier nicht hochphilosophisch oder auch sonst was werden, aber du hast ja, wenn es schlecht läuft, nur dieses eine Leben, sagen wir mal. Ne? So, also kann ja gut sein, dass du wieder, ich meine, sage ich nicht nein, aber eigentlich hast du jetzt sowas.
Eine Schildkröte ist dann vielleicht
anders, ne? Ja, normal. Aber weißt du, du kommst dann, hast jetzt bis zum 20. Lebensjahr, weißt du gar, was du willst, ab 30 weißt du, was los ist, jetzt hast du 30 gute Jahre und dann irgendwann geht es der Sonne entgegen, aber das musst du doch, da muss doch was passieren.
Das muss brennen ein bisschen.
Da muss was passieren. Ja, da muss was passieren.
Sehe ich ganz genauso. Ja. Was nimmst du denn nicht als Selbstverständlichkeit hin?
Oh, ja, große Frage jetzt hier. Wo hast du die denn wieder hergeholt? Ich glaube, man muss sich selber immer wieder ermahnen, dass es nicht so ist. Ich glaube, per se denkst du irgendwann, ja, ist ja selbstverständlich, dass Kühlschrank voll ist, selbst was dies ist, selbst was das ist. Auch Erfolg nimmst du irgendwann als selbstverständlich hin oder musst immer wieder sagen, pass mal auf. Das, was du gewöhnst dich an alles, das ist ja der Mensch, gewöhnt sich ja an alles. Siehst du jetzt auch in dieser Zeit. So. Und man darf sie auch an Erfolg gewöhnst du dich natürlich gewissermaßen auch, dass es gut läuft, dass du Dinge machst, die erfolgreich sind und so. Aber das darf man, da muss man sich immer wieder selber manchmal hinstellen und sagen: Hier, hör zu, Kollege Bonschuh, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Das muss man sich immer wieder sich selber sozusagen klar machen. Aber das Gute ist ja bei mir auch, das ist ja so nach und nach gekommen. War nicht so One-Hit-Wonder von 0 auf 100 und dann wieder weg oder von 0 auf 100 nach oben. Das hat sich alles nach und nach entwickelt. Deswegen weiß ich das auch zu schätzen und weiß auch, dass das auch kein Zufall ist. Weißt du?
Und ich finde, du hast da was ganz Treffendes gesagt. Ich glaube, dass ich beneide, und das ist ja von ganz vielen, von denen man das hört, das Bestreben, möglichst schnell, früh erfolgreich und in der Verbindung immer damit berühmt zu sein und Geld zu machen. Ich glaube, es gibt genügend Beispiele, bei denen das nicht passiert. Und bei mir ist es gehört immer Glück dazu. Aber genauso wie du, habe ich mich ja auch kontinuierlich immer weiter vorangearbeitet und bin ja auch genügend hingefallen und kriege ja auch genügend Gegenwind wie du. Aber ich glaube, das lässt einen dann immer erst die Situation richtig einschätzen und auch verstehen, ne? Und auch vielleicht mehr wertschätzen. Also es gibt so, ich meine, man fällt nicht gerne auf die Schnauze. Ja. Das ist ein scheiß Gefühl und man hat da keinen Bock drauf. Im Nachhinein sieht man dann immer, aha, vielleicht war das gar nicht so schlecht. Und mein Vater oder meine Eltern haben immer gesagt, du kannst nichts falsch machen, du machst nur etwas falsch, wenn du es nicht versuchst.
Ja,
und genauso muss, muss man es auch handhaben. Auf welchen Ratschlag hättest du verzichten können? Gab es da einen?
Boah, nee, keinen speziellen. Ich habe auch immer...
Also bist du denn jemand, der auf Ratschläge hört oder weil du gesagt hast, du bist dein eigener Kompass, du hast es am besten selber drauf?
Also ich finde, Kritik ist wichtig. Es ist in der heutigen Zeit immer schwer zu definieren, was ist Kritik noch und was ist nur reines, ich will ihm eine reinsemmeln, ich möchte ihm, weißt du, das ist halt ganz schwierig. Kritik kannst du dir eigentlich nur vom engsten Kreis dir anhören und das tue ich auch. Ich glaube schon, ich bin, also in meinem Arbeitsumfeld ist auch so, ist immer das Motto, das Bessere ist der Feind des Guten. Wenn einer eine bessere Idee hat, die muss auch gar nicht von mir sein, dann machen wir es. Also total unprätentiös das Ganze. Und deswegen, also ich finde, ich bin jetzt eher in der Lage, also denke eher, dass ich jetzt der bin, der vielleicht manchen Ratschläge gibt. Oder Rat gibt. Ratschlag ist auch ein scheiß Wort, weil Schlag drin ist. Sozusagen, versuche einen Rat zu geben und Empfehlung zu geben. Aber ich höre immer zu. Ich höre immer zu, weil ich glaube auch, wie du selber sagst, man muss auch... Karrieren haben auch oft auch was mit Glück im richtigen Zeitpunkt zu tun, aber du musst das Glück auch erkennen und musst dann auch bereit sein und musst dann auch abliefern. Weil es nützt ja nichts, wenn du jetzt einen Job kriegst für irgendwas und sagst, ja, hier, guck mal, der Steven, der ist doch super, den nehmen wir und dann hast du ja geile Chance. Du musst dann auch abliefern.
Ja, finde ich auch.
Nur Name reicht ja nicht mehr. Ist ja auch überall so.
Nee, und aber ich finde, das ist auch ehrlich gesagt eine Bringschuld.
Ja,
ne, total. Weil wir ja an einem Job arbeiten, du genauso wie ich. Also wir sind ja am Ende ein kleines Rad in einem Riesenladen.
Ja, ja.
Ne, auch wenn wir das vielleicht das exponierteste Rad sind manchmal.
Ja.
Aber wenn ich mir einige von den Produktionen angucke, ob das jetzt Joko und Klaas sind, ob es Oscars sind, du weißt es, Hensers Küche oder was immer du auch machst. Ja. Am Ende sind da so viele Leute, die ja auch abhängig von dem sind, was du ablieferst. Und ich finde dann fatal, und das ist dann auch wieder ein Umkehrschluss, den ich manchmal nicht verstehe, wie Leute in unserem Business mit anderen Menschen umgehen. Hm? Aus einer Arroganz heraus, in einer Position angeblich zu sein, die ihnen das Recht dazu gibt. Ne? Ja. Ich meine, das kennst du ja auch aus der Küchenhierarchie.
Klar, nochmal.
Ne? Also die Art und Weise, wie da zeitweise der Ton auch, weißt du ja sicherlich noch am besten.
Ja, klar, aber du musst ja auch, wie du sagst, du bist das, bist ein kleines Rad, aber das, auf das am Ende des Tages auch alle hingucken. Und dann musst du auch, bist du dem Team auch und allen schuldig zu sagen, jetzt liefere ich mal ab.
Genau.
So, und hab nicht irgendwelche Allüren und kommt zu spät und macht dies und macht das und muss sagen, jetzt ist, Kamera geht an, okay, ab geht die wilde Fahrt.
Was bedeutet für dich Erfolg?
Boah, haus aber raus hier, ey. Das wäre so, wir reden über Kino und Filme, das kommt jetzt hier hochphilosophisch. Erfolg. Boah.
Ich finde, das ist ja auch etwas, um dir da vielleicht auch Hilfestellung zu geben, was sich über die Jahre verändert. Ich glaube, dass du hast eben die 20er angesprochen, ne? Da weißt du nicht, was du willst. Mit den 30ern kommst du eher in die Sphäre, mit den 40ern.
40er sind super, finde ich.
Ja, auch ich glaube auch das, was jetzt auf uns zukommt. Wir sind ja selber Jahrgang, ich bin zwei Tage älter als der liebe Steffen. die 50er, die jetzt nächstes Jahr zuschlagen werden. Ich glaube, dass der Mix auf einmal aus Beruf und Privat noch mehr verschmilzt, ne? Also vor 20 Jahren sind wir alle überall hingegangen. Jetzt kommt man ja wieder zurück sozusagen, ne?
Ja, Erfolg ist natürlich am Anfang, wenn du eine Karriere hast, die auch medial stattfindet, ist natürlich Erfolg, wenn du irgendwo eingeladen wirst, wenn du einfach sagst, oh, ich kann Autogramme geben, denkst, boah, jetzt bin ich erfolgreich. Wenn du sagen kannst, ich gehe in eine Show, oh, guck mal, die Gage kriege ich dafür, geil, das ist Erfolg. Erfolg ist am Anfang, glaube ich, wenn es losgeht, hat ganz viel mit Zuspruch zu tun, monetär auch, wenn du sagst, boah, jetzt verdiene ich Geld, jetzt bin ich erfolgreich. Und dann wird es ja immer mehr im zwischenmenschlichen Bereich auch natürlich. Ne? Das heißt, okay, du hast Freunde, du kannst Freunden helfen oder denen auf die Sprünge helfen. Du machst zu denen zusammen irgendwie so ein Business, das läuft erfolgreich und es macht Spaß, es ist positiv. Also dieses Weitergeben wird ja auch irgendwann. Dass du immer so
die Mentorentätigkeit, was du gerade gesagt hast, also Rat geben.
Ja, das befriedigt ja einen ja auch. Wenn du mit jemandem sprichst und er fragt dich was, du sagst, ja, ich würde es an deiner Stelle vielleicht so und so ein bisschen aufziehen und halte ich lieber da ein bisschen zurück und mach da ein bisschen mehr oder so. Dass, und wenn Leute sagen, ach cool, okay, gute Sichtweise, also denen was mitzugeben, ist auch ein gutes Gefühl, weißt du so. Ich glaube, Erfolg mittlerweile ist einfach auch einfach ein gutes Gefühl zu haben.
Ja, und das hat man viel zu selten. Ne? Also ich glaube, das ist ja so, wenn, weil das vermischt sich ja immer mehr. Also früher war ja man ja viel bereiter, vielleicht von 24 Stunden 23,5 zu arbeiten. Mhm. Aber jetzt muss das ja miteinander in Einklang gebracht werden.
Und deswegen, ja, du darfst auch nicht vergessen, mittlerweile ist ja auch leider in ganz vielen, auch durch Social Media etc., ist ja negative Power, sagt man, hat ja auch 7-mal mehr Power als positive für viele Leute. Also die Definition heutzutage, Leute definieren sich auch viel darüber, was sie alles nicht so gut finden.
Also, ja, aber das ist
so, was nicht meine Welt ist, aber ist halt leider bei ganz vielen Menschen, hast du manchmal das Gefühl, so, dass sie sich nur darüber definieren, was sie alles nicht gut finden.
Und das finde ich grauenhaft. Also vor allen Dingen eher in der Bösartigkeit auch Leute zu kritisieren. Ja, aber das ist etwas, was ich glaube, sich auch in Zukunft säubert. Das hat auch ganz viel mit Neid zu tun und wenig Verständnis für das, was da, also es wird immer Menschen geben, die haben Glück und rutschen schnell in eine Sphäre, auf die man guckt, aber es gibt genauso viele Leute da draußen, die hart gearbeitet haben für bestimmte Sachen. Ne?
Und, absolut.
Und ich glaube, das ist dann auch immer im Umkehrschluss das, was ich dann auch vielen Leuten sage, ne? Dass ich klar extrem viel Glück habe, aber ich habe auch echt hart gearbeitet. Und ich mache das ja nicht seit gestern, sondern seit 1993.
Ja, eben. Deswegen, ich finde halt auch, Leute sollten sich mal mehr auf sich selber zu konzentrieren, als immer zu gucken, was der andere nicht so gut macht oder gut, sondern selber sagen, kümmere dich doch und sieh doch zu, dass du selber was auf die Kette kriegst.
Genau.
Und mach dir nicht so viel Gedanken, was der andere macht.
Kommen wir vielleicht zum Abschluss nochmal unserer schönen Kino- oder Couch-Folge zu einem Mann, den du bewunderst. Clint Eastwood.
Clint Eastwood, finde ich, was heißt bewundert
ist. Ja, aber das ist für dich, also jetzt nochmal zum Filmischen zurückzukommen. Und ich meine, das ist eine unfassbare Karriere, ne? Also ich meine, der dreht immer noch Filme und ist ja fast blind. Es ist ja immer noch ein absoluter Wahnsinnstyp, ne? Ja. Also wenn du dir mal anguckst, was für Genres er geprägt hat, ne? Ob das der Wahnsinn. Western ist, ob es der Action ist, ob es der Old Man stands alone out in the open. Was findest du an ihm so klasse?
Boah, ich finde, du hast immer bei dem das Gefühl, so, das ist halt ein Typ gewesen, der einfach seinen Weg gegangen ist und deswegen auch zu jeder Zeit auch erfolgreich war, weil er einfach, ich finde, du musst dich ja auch nicht immer anpassen, sondern wenn du als Typ bist, er ist sich immer, habe ich das Gefühl, ein bisschen treu geblieben. Auch die Filme, die er gemacht hat, waren einfach richtig, richtig gut. Er ist als kantiger Typ mit seinen Aussagen auch, da kannst du dich immer drüber streiten, aber der stand für was so ein bisschen und hat sein Ding durchgezogen. Lustigerweise habe ich neulich mit Ralf Möller gedreht, haben wir so eine schnelle Nummer gemacht, war zu Gast bei mir und dann habe ich ihn auch nach Clint Eastwood gefragt, weil er war auf so einem Geburtstag, der hat ja irgendwie da in, wie heißt dieser geile Ort? Der ist auch zwischen San Francisco und Dings, wo er Bürgermeister auch war.
Carmel.
Genau, da hat er auch so ein Hotel, wo er auch selber rumhängt und da hat er halt so erzählt ein bisschen von ihm, der muss auch ein Mörder, 7-mal verheiratet gewesen oder so, auch so ein richtig schlimmer Finger. Und er sagte auch bei den Filmen, habe ich ihn so gefragt, weil ich mal gehört hatte, das Gerücht, dass Clint Eastwood sagt, okay, Produktionskosten sind 40 Millionen und er so möglichst wenig Einstellungen wie möglich macht, um so möglichst viel davon sich selber in die Tasche zu stecken. Er sagt, nee, aber er sagt, der macht wohl immer irgendwie, wenn sie die Proben drehen, dreht er schon immer mit, heimlich. Und sagt dann so, wenn alle sagen, so, jetzt machen wir die richtige Szene, dann sagt er, no, we can go on. Und was hat er, und Ralf Möller sogar nachgemacht, er sagt nicht Action, und irgendwie sagt er so, here we go. Und dann müssen alle los, er hat so geil nachgemacht und hat von ihm erzählt, auch wie er immer noch so cool ist, und er ist, glaube ich, 91 oder irgendwie so, und immer noch da steht, mit einem Bierchen in der Hand bei so einer Party und so guckt und sich freut und sagt, der steht 4 Stunden am gleichen Platz, freut sich, redet mit jedem und so, und war sehr beeindruckend, als Persönlichkeit auch.
Aber das ist witzig, weil Ralf Möller muss ja, ich bin ja ein riesen Ralf Möller-Fan. Ne? Also Ralf Möller hat sich ja selber so geil inszeniert, aber ich glaube, er lacht darüber auch total innerlich.
Hohe Ironie.
Ja, aber das musst du auch erstmal können. Aber ich meine, der kennt ja wirklich auch die ganzen Leute. Das ist ja das Unfassbare.
Ja, man macht sich manchmal dieses Ding so, ja, der geht der Arnold und ohne Arnold. Aber der hat ja echt geile Filme auch da gemacht. Und ich meine, Scheiße, er hat aber Gladiator mitgemacht. Einer der absoluten Top-10-Filme ever war er einfach dabei.
Und das muss er, genau, und weißt du was, das ist nämlich zum Beispiel wieder ein Punkt. Also, das ist ja ein One-in-a-Million-Shot.
Ja.
Ne, also, du hast bei Gladiator mitgemacht.
Genau.
Und den Film kennt eigentlich jeder.
Ja.
Ne? Und anstatt das, sag ich mal, jemandem zugute kommen zu lassen und zu sagen, ey, du warst bei Gladiator, sagen alle, ja, du warst halt nur bei Gladiator.
Ja, aber weißt du, guck mal so, das ist halt, das ist das, was ich meine. Die Leute definieren sich dann darüber, wo du sagst, Alter,
Der warst nicht bei Gladiator.
Genau. Der war bei Gladiator dabei. Und selbst wenn er High Alarm gedreht hat und alles andere, ist doch egal. Der hat eine geile Karriere hingelegt und ist auch derbe sympathisch, finde ich, als Typ.
Finde ich auch super.
Total cool drauf und immer noch lustig dabei. Und da hat er gerade geredet, mit Michael Fassbender irgendwie so in so einem geilen Freak-Film da gedreht und so. Und, aber er ist am Start, da hängt er mit Arnold rum und so, wo ich denke immer so, shut up alle, ey. Das ist einfach ein cooler, geiler Dude.
Ja, genau. Und
Dude,
vor allen Dingen, du hast es dir auch verdient. Ist das normal. Alles super. Und da, das finde ich dann auch wieder zu, interessant, wenn du zum Beispiel jemanden wie Shia LaBeouf dir anguckst. Ne?
Ja.
Transformers durch die Decke gegangen, ey. Und dann kriegt er die Kurve nicht mehr. Und jetzt macht er so Filme zwischendurch. Hier Peanut Butter Falcon ist zum Beispiel ein ganz toller Film, wo er auch was mit Wrestling zu tun, musst du dir angucken unbedingt. Das ist echt ein toller Film. Aber dann macht er auch sowas wie Tax Collector, eine absolute Grütze, so ein Scheiß.
Ja, aber der ist ja der einen kleinen, hat er einen Breakdown gehabt? Oder?
Ja, der hat nicht einen Breakdown. Da ist ganz viel, glaube ich, schiefgelaufen.
Ja.
Ne?
Aber ein guter Typ eigentlich, ne?
Ja, aber ich glaube, und das ist dann wieder das, worauf wir zu sprechen gekommen sind vorhin. Wenn du in so jungen Jahren so in die Atmosphäre geschossen wirst, das ist denen ja egal, den Leuten um dich rum. Ne? Die lassen dich dann auch fallen. Die sehen dich dann im Prinzip nur als Mittel zum Zweck.
Ja, das ist halt krass.
Aber ich meine, Clint Eastwood, gibt es einen Lieblingsfilm von und mit Clint Eastwood?
Boah, welchen nennt man da? Das ist die Frage. Das ist schwierig, finde ich. Also ich finde das...
Ich finde hier zwei glorreiche Halunken.
Ey, natürlich die alten Western für eine Handvoll Dollar ist natürlich
erbarmungslos
auch
sensationell.
Endstufe. Ich fand aber auch den Film, wo er hier, wie heißt er, von dem deutschen Regisseur, wo er den Präsidenten erschützt. In The Line of Fire.
Ja, von Petersen.
Auch, ja, super Film.
Ja, aber auch wieder, weil er sich selber spielt, ne? Und du das nachvollziehen kannst, ne? Er kommt nicht mehr hin und her, ist so grimmig, er findet das alles scheiße.
Und Gran Torino natürlich auch.
Ja, super. Boah, Million Dollar Baby.
Ja, auch super. Ja. Und ich fand natürlich, hat auch geil gemacht, den Film mit Bradley Cooper, wo er Regisseur war. Als Regisseur macht er auch große Filme, finde ich, ne? Sniper?
Ach so, American Sniper.
American Sniper. Boah, was ein Film.
Ja, das ist schon echt cool, kann ich verstehen. So, kommen wir zur letzten Frage, mein Lieber.
Jetzt bin ich gespannt.
Welcher bestehende Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
Uiuiuiui. Das ist...
Da muss ich... Ein Koch zum Verlieben.
Wolf of Wall Street. Oh! Nee, gar nicht, leider. Die Zeiten sind komplett durch. Lass mich überlegen, ey. Was passt denn jetzt als Film?
Also du kannst dir natürlich auch einen Titel ausdenken, aber Wolf of Wall Street... Nee, mit einem suffisanten Smiley.
Nee, das war.
Das war früher mal.
I wish, ja, selbst das nicht, ey. Das ist auch ein Film, ne? Wahnsinn.
Aber das ist für mich der Film, in dem Leonardo DiCaprio nochmal gezeigt hat, was er für eine Macht ist.
Ey, der Typ.
Ja.
Also, der ist auch vom Style, wie er die Filme macht und so. Boah, mega. Boah, schwierig.
Keine halben Sachen.
Ja, könnte man sagen, ja. Ja, vielleicht da. Ist nicht schlecht, ja. Ist auch kein schlechter Film.
Nee, auch kein schlechter Film, stimmt.
Das stimmt, ja.
Keine halben Sachen.
Keine halben Sachen, machen wir so, ja.
Mein lieber Steffen, es war mir ein Fest mal wieder.
Ebenfalls.
Danke dir. Einen schönen Tag, bleib gesund.
Ja, same.